Herzlich willkommen bei Rolling Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit Jürgen Pichler, Bernhard Leitner und den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Rolling Pin Talks. Ich heiße Jürgen Pichler und freue mich sehr auf unseren heutigen Gast. Er gilt als ein Mann der klaren Worte. Und wenn man ihn aber näher kennt, weiß man auch, dass er ganz anders sein kann. Er kann unglaublich aufmerksam sein. Und wenn man ihn als Freund hat, dann hat man einen echten Freund gefunden. Er ist die aktuelle Nummer 1 der 50 Best Chefs Germany, zu welchen über 10.000 Kollegen gewotet haben. Er ist mit seinem Restaurant Tim Raue die aktuelle Nummer 40 der 50 Best Restaurants of the World. Er ist Zwei-Sterne-Koch, Gastronomieunternehmer, aber auch Fernsehgesicht und Testimonial. Über seinen Werdegang wurde er schon alles geschrieben. Es gibt sogar eine Netflix-Doku über ihn. Und wir haben uns schon unzählige Male einen ganz gemütlichen Abendtermin ausgemacht. Und dann kam Corona. Nun sitze ich gemütlich in meinem Esszimmer und Tim ist bei sich zu Hause in Berlin. Und bevor wir nun starten, sollte unser Gespräch euch sehr privat vorkommen, liegt es daran, dass Tim und ich uns schon eine kleine Ewigkeit kennen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Tim mir Katharina, unsere ehemalige Chefredakteurin, einfach weggeheiratet hat. Ja, einfach weggeheiratet hat.
Ja, da bin ich wirklich schuldig. Ich habe ja vorgeschlagen, dass wir pendeln, aber irgendwann ist das tatsächlich dann ein bisschen nervig geworden. Solange uns Air Berlin in unserer Berlin-Graz-Verbindung unterstützt hat mit 3 Flügen am Tag, ging das wunderbar. Aber seitdem, du konntest Austrian ja nicht dazu überreden oder Herrn Mateschitz da so einen Transfer zu ermöglichen. Ja.
Du, aber tut mir leid. Eine gute Freundin hat einen großartigen Mann gefunden und das macht uns glücklich und wir sind ja weiterhin in aller Freundschaft verbunden und das hat mich glücklich gemacht. Also 3 Jahre ist es jetzt her, darf man das sagen, Tim? 3 Jahre seid ihr jetzt verheiratet, richtig?
Ja, du warst ja bei der Hochzeit dabei und ich muss immer jeden Sommer checken, ob das in Sizilien immer noch so schön ist und deswegen bin ich heute auch relativ entspannt. Wir sind erst vor 2 Tagen zurückgekommen und hatten 2,5 Wochen, die uns die Möglichkeit gegeben haben, tatsächlich dieses sehr anstrengende Jahr bis dahin Revue passieren zu lassen und zu überlegen, wie es weitergehen kann. Damit meine ich das nicht nur beruflich, sondern natürlich auch privat, menschlich. Also privat ist so ein Wort, das klingt immer so, als wäre das was man wegsperrt. Aber ich glaube vor allen Dingen, die menschliche Komponente ist im Moment die am wichtigsten ist für einen selber, aber auch für die Mitarbeiter, wie man aus dieser Nachrichtenspirale, die so einen Abwärtstrend hat und immer dramatisierender wirkt, rauskommt. Und wie man das anpacken kann, um sich da einfach positiver und einen positiveren Blick und eine Einstellung noch für die nächsten 6, 9 Monate zu geben, weil so lange wird unser Leben eingeschränkt sein. Und ich finde, es bringt nichts, schwachsinnige Demonstrationen dazu zu bebasteln oder irgendwelchen Verschwörungstheorien um die Ecke zu kommen, sondern das einfach anzunehmen und solidarisch miteinander sich an die Regeln und Gebote zu halten und das zu leben und das wirklich als positiven Aspekt des Lebens zu sehen und nicht als was, wo man ständig rumjammern muss, dass man schon wieder eine Maske aufzieht.
Ich gebe dir recht, es ist jetzt Fakt und jetzt sind wir damit wahrscheinlich noch 6 oder 9 Monate, von mir ist 12 Monate gefangen. Jetzt heißt es einfach, das Beste daraus machen und damit professionell umgehen. Du hast vollkommen recht.
Bitte. Nein, und ich finde halt, das ist im Moment sowas, was wir uns einfach klar sein muss, dass unser Leben weitergeht. Es ist jetzt tatsächlich nicht mehr Lockdown, wir sind nicht eingeschlossen, sondern wir leben unser Leben mit einer gewissen Einschränkung und da finde ich, ist eigentlich auch der Mensch in der Evolution auch immer so gewesen, dass er sich angepasst hat, dass er von allen Lebensformen auf diesem Planeten eigentlich diejenige war, die sich am schnellsten anpassen und entwickeln konnte und ich finde, das sollten wir für Vorleben und für die Menschen um uns herum dann tatsächlich auch demonstrativ zeigen, dass wir das können und dass wir das machen müssen.
Jetzt haben wir das letzte Mal gesehen uns in Graz, wie du Gastkoch im Laufke warst. Dann kam Lockdown. Und was ist so jetzt mit, du hast ja in Summe, wie viele Betriebe hast du zum Schluss gehabt? 5 plus die Schiffe. Stimmt das so in der?
Insgesamt 10. Ich hatte insgesamt, also 10. das Hauptrestaurant zusammen mit Marie Rau und dann die anderen 9 mit der Rauer Consulting. Genau.
So, wie sieht's jetzt aus? Was ist jetzt offen?
Ja, nie zu war das Restaurant Tim Raue. Da haben wir, Marie und ich, aber auch mit der Hilfe und Zusammenarbeit mit Katharina, das Fucking Great-Konzept realisiert. Damit haben wir ein Takeaway definiert, wo ich alle meine Restaurant-Konzepte zusammengehauen habe. Also das heißt, Marie und mir war sofort klar, wo wir darüber gesprochen haben, wie wir den Betrieb am Laufen halten, wie wir die Mitarbeiter weiterhin bezahlen können, dass sie halt nicht mit 60% Kurzarbeitsgeld zu Hause sitzen müssen, war natürlich die erste Entscheidung, machen wir was in Richtung Charity. Dann haben wir für uns schnell definiert, dass das nicht unser erstes Anliegen ist, sondern das sind unsere Mitarbeiter. Und dass wir, um ihnen etwas zu geben, Geld verdienen möchten und dass auch Kochen und Servieren und für den Gast da sein unsere absolute Priorität hat. Und dann war uns, wie gesagt, klar, dass wir 2 Sterne und 19,5 Punkte nicht einfach nach Hause liefern können. Das ist eine Illusion. Dass wir das aber mit Casual Level, wie wir es in den Colette-Restaurants haben, in den Hanamis auf den Schiffen, mit der Villa Kellermann, dass wir das tatsächlich an den Gast kriegen können, haben dann zusammen mit der Metro einfach auf auch Verpackungsmaterialien zurückgegriffen, die halt recycelbar sind, die kompostierbar sind. Wir haben mit Rilla und Schnauk im Autohaus aus Berlin eine Kooperation geschaffen, dass wir 4 Autos gekriegt haben. Wir haben eine App runtergeladen mit Routing und haben dann zu Höchstzeiten über 1200 Portionen Essen am Tag in Berlin, innerhalb Berlins ausgeliefert. Und die Villa Kellermann hat geschlossen. Alle Mitarbeiter sind in der Zeit dort geblieben und waren finanziell auch im Endeffekt abgesichert. Die 3 Colettes mussten wir relativ flott zumachen, weil sie, obwohl sie eigener Betrieb sind, eine eigene Betriebsform, aber trotzdem an die Tertianum Seniorenresidenzen angeschlossen sind und da natürlich besonders schützenswerte Menschen drin sind, nämlich ältere Menschen oder ältere, alte Menschen. Und die Schiffe haben ja relativ schnell natürlich, weil es ja auch die eine oder andere Reederei gab, die extreme Probleme mit Corona-Fällen an Bord hatten, sind dann ganz schnell leer gefahren. Dann habe ich noch das The Cay in St. Moritz, das stand nicht zur Debatte, beziehungsweise das haben wir früher dann zugemacht, obwohl wir bis dahin eine unfassbar erfolgreiche, wirtschaftlich erfolgreiche Saison hatten. Und dann begann im Endeffekt der tägliche Existenzkampf im Restaurant Tim Raue, auch wenn wir dann so viele Bestellungen hatten, da habe ich aber weder am ersten noch am zweiten Tag dran geglaubt. Und das war im Endeffekt wie eine Neueröffnung. Und Katharina hat die Website gestaltet, zusammen mit Marie. Christian und ich haben eine Logistik aufgebaut, Philipp, unser Küchenchef, hat sich zusammen mit André, unserem Restaurantmanager, dann darum gekümmert, wie können wir das tatsächlich alles ummodeln. Wir haben 102 große, schwarze Thermoboxen gehabt, in denen wir Essen ausgefahren haben. Wir mussten das ganze Restaurant im Endeffekt ausräumen und Tischflächen schaffen, damit wir wie in so einer Manufaktur dann morgens angefangen haben, die Boxen aufzubauen, anzurichten, in Tüten zu packen, die Orders dazu auszudrucken und so. Also das war eine ganz, ganz anderes Arbeiten.
Fucking Great besteht noch.
Es gibt, es ist eigentlich die Verballhornung eines China-Restaurants, was ich mal aufmachen wollte. Das heißt dann eigentlich Fucking Great. Wobei hinten sogar noch die 8 dran war. Und wir haben dann einfach gesagt, wir müssen was schaffen, weil sonst identifizieren die Menschen das damit. Und wir haben es immer noch. Wir haben jetzt gerade über die 6 Wochen Ferien in Berlin haben wir Italien gehabt als Menü. Aktuell ist es Österreich mit starkem steiermärkischen Einfluss, weil das ja nun meine zweite Heimat ist. Wir hatten Frankreich mit dabei und als nächstes dann im September feiern wir 10-jähriges Restaurant Tim Raue und wird natürlich keine große Feier geben, aber dann gibt's ein Menü mit 4 Gängen aus diesen 10 Jahren, die uns besonders viel Freude gemacht haben, vor allen Dingen auch den Gästen und mit einer Weinbegleitung. Und das ist tatsächlich so, dass es gerade am Wochenende echt noch ganz ordentlich gebucht wird.
Du, weil jetzt sagst österreichische Küche und alles drum und dran. Flagship ist Restaurant Tim Raue. Villa Kellermann ist, sag ich mal, neu, moderne deutsche Küche. Das du erfindest dich jetzt ja auch gerade neu, richtig? Kulinarisch.
Naja, die Villa Kellermann als Objekt ist natürlich zum Beispiel was es seit über 100 Jahren gibt. Und dank Günther Jauch ist sie wieder zum Leben erweckt worden und hübsch geworden. Das Küchenkonzept gab es schon mal in meinem La Soupe Populaire. Die Küche unserer Großmütter, die ich da zusammen mit dem Küchenchef, mit Christopher Wecker und mit Patricia Liebscher, die auch schon sehr, sehr lange bei mir ist, die Restaurantmanagerin ist, dass wir das beleben. Und das ist zum Beispiel ein Konzept, was bis zum Lockdown echt gut funktioniert hat und seitdem wir den Restart haben, exzellent funktioniert, was daran liegt, dass wir dort das Double Seating sehr gut organisieren konnten und wir natürlich wie im Hauptrestaurant den Mitarbeitern einfach Solidarität vorgelebt haben. Und ich glaube, dass dass Marie und ich da eine Entscheidung getroffen haben, die auch sehr wichtig war, auch zukunftsweisend ist, dass wir unseren Mitarbeitern gezeigt haben, dass sie für uns tatsächlich das wichtigste Gut sind. Dass es nicht nur dieses Gelaber ist, ja, ich und mein Team, sondern dass in solchen Zeiten, wo wirklich der Gegenwind weht, wo es darum geht, nimmst du jetzt oder verlierst du Geld und nimmst Geld in Form von Krediten in die Hand, damit es deinen Mitarbeitern gut geht und nicht dir. Und vor allen Dingen nicht primär dir. Und das haben wir vorgelebt. Das ist auch was, wozu ich relativ viel gesagt habe in den letzten Wochen und Monaten, weil ich es aber auch für wichtig empfinde, damit man sich klar wird, dass in unserer heutigen Zeit, wo die letzten Jahre so brutal vom Konsum bestimmt waren, ja, also dass jede Woche haben die Leute danach gegiert, was ist die neueste Release von Louis Vuitton, was kommt von Balenciaga, was kommt da, wo fliege ich dahin, welche Stadt kommt als nächstes? Also es war, du hast eigentlich nicht mehr den Moment erlebt, sondern ähnlich wie für diese Zeit auch sowas wie Instagram gilt, sondern du hast eigentlich nur das Foto gemacht von diesem Moment und warst schon in Gedanken in dem nächsten Moment, den du zu visualisieren hast und hast nicht mehr genossen. Und ich glaube, dass das, dieses Menschliche, dieses Miteinander, dass das ein wichtiger Faktor ist, der auch in Zukunft einen noch höheren Wert haben wird in unserem Leben und in unserer Gesellschaft.
Jetzt bist du ja mit dem Restaurant Tim Raue, ist ja Nummer 40 der Welt und deine Gäste waren wahrscheinlich zu 80% international, unterstelle ich dir jetzt einmal. Dazu ist das war mein Gefühl, wenn ich bei dir war. Wie hat sich das verändert? Es reist keiner. Wer ist jetzt? Ist der Berliner bei dir? Wie schaut's jetzt aus?
Ja, also kurioserweise natürlich. Also ich habe mir richtig in die Hose geschissen, weil ich hätte mir alles in meinem Leben oder ich habe ja immer, denke ja immer Worst Case Szenario. Ich denke ja nie daran, wie es toll wird und wie großartig das wird und wie viele Gäste kommen, sondern ich habe ja immer den Gedanken, morgen kommt keiner mehr, das haut nicht mehr hin. Du musst an jedem kleinen Detail immer spielen, immer weiter, weiter, weiter. Das geht nicht, sonst kommt keiner. Also amüsanterweise war es tatsächlich so, dass gerade in den ersten Wochen das Restaurant voll war mit Berlinern, die halt gesagt haben, boah, jetzt können wir heute diese Woche für nächste Woche einen Tisch reservieren. Das konnten wir in den letzten 5 Jahren nicht. Ja, da hieß es immer in 3 Monaten. Und jetzt scheiße ich mir natürlich in die Hose, dass wenn die alle mal da waren, dass dann wieder keiner kommt. Wir haben gestern Abend und gestern Mittag jeweils 17 Tische gehabt, also insgesamt 34 Tische. Und davon waren zum ersten Mal seit langem mal wieder knapp 10 Tische ausländische Gäste. Also sprich nicht deutsch sprechend. Die, mit denen man auf Englisch kommuniziert hat, die auch nicht aus Berlin oder aus Deutschland kamen. Und man merkt, dass so ein Hauch einer Reisefähigkeit wieder kommt, aber es ist natürlich wirklich nur ein Hauch. Und wir merken halt im Restaurant, dass wir nicht mehr so wie in den letzten Jahren einfach, waren die letzten 5 Jahre, haben wir keinen freien Platz gehabt. Also nicht mal einen Tisch, sondern keinen Stuhl. Und das haben wir jetzt nicht mehr. Man kriegt immer noch von dieser Woche zur nächsten Tisch, vor allen Dingen Anfang der Woche, also Dienstag, Mittwoch. Oder auch mal Donnerstag gibt's immer einen Abend, wo auch was frei bleibt. Die Mittage sind so bei 50-60% Belegungskapazität. Und da merken wir einfach, dass uns das Publikum fehlt. Ne? Auf der anderen Seite haben wir Einsparungen vorgenommen, die das relativieren. Und wir putzen zum Beispiel unsere Küche jetzt. Das mussten meine Köche in den letzten 10 Jahren nicht mehr machen. Aber das ist halt einfach was uns relativ viel Geld spart und uns die Möglichkeit gibt, dass wir im Moment so plus minus null rauskommen. Und das ist natürlich wichtig.
Jetzt komme ich ganz zurück auf unser Gespräch am Anfang, auf unsere Aluhutträger und Verschwörungstheoretikern. Was glaubst du, was ist deine persönliche Einschätzung, wann wird eine gewisse Normalisierung wieder eintreten? Auf was stellst du dich kaufmännisch ein, wo du sagst, das ist mein, du bist ein Worst-Case-Rechner, mein realistisches Szenario?
Also ich war jemand, der relativ positiv war, noch vor ein paar Wochen oder Monaten, vor 2 Monaten gesagt habe, du, wenn in dem Moment, wo alles wieder geht, kommen die Menschen. Die wollen einfach, das ist in dem Mensch drin, das ist die letzten Jahre, war so viel mit Reisen, Fliegen und so. Mittlerweile bin ich da echt skeptischer und vor allen Dingen, wenn ich sehe, welche Schwierigkeiten andere Länder haben. Ich sehe natürlich auch das Positive, ja. Also in Italien, ich bin über Rom, über Neapel geflogen. Ich war jetzt in Sizilien. Ich war auch in Amsterdam. Ich war in Europa, Schweiz, Österreich jetzt wieder ein bisschen unterwegs, Frankreich. Und man merkt schon sehr starke kulturelle Unterschiede. Ich muss mich zum Beispiel selber, auch wenn es so um Kochen und Produkte geht, ich bin nicht der Local Hero. Ich pflück nicht das Gänseblümchen 300 Meter weiter und bringe es auf den Teller. Ich gucke natürlich, was in Deutschland abgeht, aber ich bin einfach Europäer. Ich sehe mich als globalisierten Menschen. Ich kann überall leben, komme überall zurecht, aber grundsätzlich bin ich mal Europäer. Und wenn du da siehst, dass die Italiener, obwohl sie traumatisiert wurden von dem, was in der Region um Bergamo passiert ist, leben die. Also die haben sich nicht ihr Leben an sich nehmen lassen und ihre Lebensfreude. Und das ist halt was ich im deutschsprachigen Bereich eher als schwierig sehe. Also Zürich zum Beispiel, auch Wien, Österreich und Deutschland, da merkt man, die Menschen strugglen. Also sie sind sehr, hängen sehr an der Nachrichten- und Medienwelt und sie machen sich Gedanken. Und ich mache mir natürlich vor allen Dingen auch so ein bisschen Sorgen darum, dass dieses völlig ja grenzenfreie, das sind wieder Grenzen hochgezogen worden. Und das mag ich gar nicht, weil für mich war das früher eher grenzenfrei. Es ging um die Möglichkeiten, die wir hatten. Jetzt haben wir wieder Begrenzungen. Wir können nicht in die Staaten fliegen. Gut, werden wir überleben, aber ist trotzdem einfach scheiße. Sowas wie Asien, da muss ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber machen, dass ich da irgendwie hinkomme. Ich werde jetzt im September und im Oktober, also Oktober ist dann schon wieder ein Stückchen weit weg, werde ich zum ersten Mal aufs Schiff wieder gehen. Da wird das erste Schiffsrestaurant von uns eingesetzt im Mittelmeer in Griechenland. Und man muss einfach dann tatsächlich sehen, wie reagieren die Menschen da drauf. Ne? Weil eins ist auch klar, wir hatten schon vorher Viruserkrankungen, auch welche, die um die ganze Welt gingen, die haben vielleicht viele, die nur in Europa geblieben sind, so nicht wahrgenommen, aber SARS zum Beispiel oder auch MERS war was, wo wir auch in Dubai unser Restaurant hatten und ich ja in Asien sowieso regelmäßig geschäftlich zu tun habe seit langem, immer irgendwie ein Faktor, ja. Und da war zum Beispiel auch Maskentragen immer ein Faktor und wir sind ja auch schon zusammen geflogen. Ich habe ja immer eine Maske aufgehabt in den letzten 10 Jahren beim Fliegen und teilweise auch, wenn ich dann erkältet war, um mich und auch um andere zu schützen und bin dafür in Europa immer ziemlich bescheuert angeguckt worden. Ich finde halt, dass das jetzt so ein Faktor ist, der uns klar sein muss, das geht nicht weg. Also die Masken zu tragen und die Distanz zu halten, das wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Was ich am allerschwierigsten finde, weil ich auch hier in Deutschland involviert war, in so Zirkel, wo Politiker zusammensaßen, Expertenrunden gegründet wurden und so ist, dass die meisten Ärzte, die ich zu diesem Thema spreche, für die das tatsächlich ihr Fachgebiet ist, die sagen, warum zur Hölle quatschen alle darum, dass es einen Impfstoff gibt? Es gibt bis heute keinen Impfstoff für SARS. Warum soll es einen für Covid-19 auf einmal geben? Warum klammern sich die Leute daran, dass das tatsächlich dann alles heilt oder alles wegmacht? Zur Grippe gibt es zwar auch Impfstoffe, aber wir haben jedes Jahr Grippeepidemien, wo wirklich zig, zehntausende Menschen sterben. Also das heißt, du merkst einfach, der Mensch möchte sich an etwas klammern, hoffnungsvoll, was aber nicht wirklich wahrscheinlich ist.
Also du glaubst, dass die neue Realität, dass wir uns mit Abstand und Hände desinfizieren, dass uns das lange begleiten wird und ein Teil unseres Lebens wird, unabhängig von welcher Krankheit? Also ist das so dein Zugang?
Absolut. Ich glaube auch, dass es weitere Pandemien und Epidemien in schnellerer Folge geben wird. Das war eher bewundernswert, dass es so lange nicht der Fall war. Vor allen Dingen, weil wir halt so viel durch die Gegend gereist sind. Ich bin schon immer so ein Händewascher gewesen. Also ich bin jetzt nicht ganz krank und muss mir überall die Hände desinfizieren oder so. Aber ich habe mir schon früher, auch durch meinen Beruf, weil Koch ist einfach extrem hygienisch, jedes Mal, wenn ich in die Küche gegangen bin, rausgegangen bin, dazwischen ganz bestimmt 20 Mal am Tag die Hände gewaschen. Wenn ich nach Hause komme, war das für mich immer das allererste, bevor ich irgendwas anderes mache. Und das wird jetzt halt auch für andere Normalität. Ich finde aber, wie gesagt, wir müssen kein Drama draus machen, sondern es ist einfach Teil unseres Lebensmodells. Und wir werden uns auch anstecken, wir werden das kriegen, wir werden das im besten Fall hoffentlich überleben. Und das Leben dreht sich weiter, diese Welt dreht sich weiter.
Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Ich glaube auch nicht, dass es auf einmal noch eine durch. Wir können sich alle mit Sputnik 5 impfen lassen von Herrn Putin, ist eine Möglichkeit, ja.
Aber ja, da sagt ja jeder Arzt, so die ersten Möglichkeiten sollte man immer mal so durchlaufen lassen und vielleicht den einen oder anderen probieren lassen. Da kann man noch ein bisschen warten. Sowas da schnell hingezimmert ist, das ist was. Die Frage ist ja auch immer tatsächlich, ich finde zum Beispiel das Schlimmste, was so mit Covid-19 für mich in der Kommunikation irgendwie passiert, ist immer, wir müssen das Positive rausziehen. Und da muss ich ganz klar sagen, was bitte daran ist positiv, dass unser wirtschaftliches Leben wirklich erstmal in Trümmer gelegt wurde. Also was heißt denn Trümmer? Aber es ist gerade in der Gastronomie, auch in vielen anderen Branchen, denen geht's richtig scheiße. Na, da ist nichts Gutes dran. Ja, wir denken darüber nach, dass wir davor überkonsumiert haben und werden vielleicht das eine oder andere relativieren. Wunderbar, finde ich klasse. Wir könnten aber auch ein paar Entscheidungen jetzt treffen, die durchaus ein bisschen radikaler sind, die wir bis jetzt noch nicht getroffen haben. Wir könnten, was unsere Ernährung angeht, einfach mal auf Sachen verzichten, die im Supermarkt nicht mehr kaufen, und dann hätten wir Ruhe. Wir können natürlich auch im Miteinander anders miteinander agieren. Wir werden, und das merkt man ja bei vielen Menschen, auch in unserem Umfeld zum Beispiel, Jürgen, welche, die jetzt sagen, okay, ich setze mich diesem Stress in Zukunft nicht mehr aus, dem beruflichen, den ich habe oder gehabt habe. Ich habe durch Corona auch gelernt, es geht mit weniger. Man kann auch nur 10 oder 12 Stunden am Tag arbeiten und es reichen auch 5 oder 6 Tage in der Woche. Also ich glaube, da wird natürlich im kleinen Rädchen passiert schon eine ganze Menge. Nur wir werden immer essen und trinken müssen. Und wir werden auch dieses Liebgewonnene in den Urlaub fahren. Ja, das ist, ich zum Beispiel, mir könntest du einen Urlaub in Deutschland schenken. Für mich ist das kein Urlaub. Wenn ich meine Sprache höre in meinem Land, so schön wie das auch sein mag, ja, und da wird es ganz bestimmt welche sagen, wie kann der sowas sagen? Ja, aber ich fühle mich halt erst dann im Urlaub, wenn ich nicht alles verstehe, was um mich herum passiert, wenn es warm ist und wenn ich das Meer habe, wenn ich was anderes rieche, wenn der Kopf einfach mal frei wird. Und ich finde, das ist einfach auch ein wichtiger Faktor.
Ich gebe dir recht, spätestens wenn du ins Flugzeug einsteigst und wieder Deutsch hörst oder Österreichisch, ist für mich der Urlaub vorbei. Du brauchst dieses, ja, es ist, dann ist die Realität ja wieder da. Du, aber also, ich, ja. uns hat es ja wirklich Geld gekostet. Also wir aus Rolling Pin, zum Schluss wird es ein schöner Millionenbetrag werden. Dein Business war ja auch aufgebaut auf Restaurants, aber auch auf Auftritt. Das heißt, auch Tim Raue hat durch Covid richtig viel weniger Geld in der Tasche, unterstelle ich, oder?
Ja, das ist nicht mehr existent. Also tatsächlich ist also, was das Thema Geld angeht, das ist ganz mau. Das muss man ganz klar und muss ich auch ganz klar sagen. Ich habe ein großes Glück, nämlich, dass ich tatsächlich mit Marie das Hauptrestaurant habe. Wir wären eigentlich wahrscheinlich zum Jahresende nicht wahrscheinlich, sondern ziemlich wahrscheinlich schuldenfrei gewesen nach 10 Jahren. Und das können wir jetzt erstmal knicken und an die Wand nageln. Aber okay, das geht. Wir haben da auch noch einen 10-jährigen Mietvertrag. Also das heißt, da haben wir auch noch ein bisschen Zeit zu ackern. Die anderen haben die Hände hochgemacht. Meine anderen Buden haben ja gesagt, ist zu, ist Feierabend. Was sehr, sehr gut funktioniert hat und was toll war, war die Kooperation mit der Metro. Die haben unfassbar viel für die Gastronomen getan, von Zahlungszielen erweitert bis über Aktionen. Dann mit euch zusammen den Podcast, der gestartet wurde, um tatsächlich einfach auch Gastronomen zu unterstützen, eine Stimme zu geben. Es gab Initiativen und da ist richtig was vorangegangen und das merken wir jetzt in der Metro zum Beispiel auch, dass wir viele neue Kunden gewonnen haben, dass viele Gastronomen das großartig fanden. Ich persönlich als Tim Raue habe mein Geld tatsächlich vor allen Dingen auch damit verdient, dass ich mit einem Tagessatz entlohnt irgendwo auf dem Planeten gekocht habe und Events gemacht habe. Und dieses Business ist nicht mehr existent. Das gibt's einfach nicht mehr. Und das ist schon ein brutaler Einschnitt. Und da muss ich sagen, da bin ich relativ froh, wo ich bei Sparen mit Sicherheit zu meinen allerschwächsten Punkten gehört. Also ich investiere mal gerne, egal in was, ob in Kleiderschrank, in Weinkeller oder in andere schöne Sachen. Das war tatsächlich eine Einschränkung. Aber da habe ich sehr, sehr schnell reagiert. Und hatte glücklicherweise noch einen großartigen Februar, der mich jetzt durchs Jahr getragen hat. Und ich muss halt sagen, ich habe keinen Verlust gemacht. Aber mir ist halt ganz, ganz viel Business entgangen. Und das ist schon schwer, ein schwerer Einschnitt. Also ich werde zum Jahresende, so wie es jetzt ausschaut und so wie ich es absehen kann, werde ich tatsächlich 80% weniger Umsatz machen.
Das tut weh. Und darum auch immer, wenn jemand zu mir sagt, was lernst du, was ist das Positive an Covid, sage ich gar nichts, wirklich nichts.
Ja. Und dann kommt ja noch dazu, Jürgen, also ich habe jetzt im Freundeskreis tatsächlich keinen, der dadurch ums Leben gekommen ist. Ich habe aber zwei, die tatsächlich wochenlang auf der Intensivstation lagen, künstlich beatmet wurden und uns trotzdem geschafft haben, aber schwer gezeichnet sind. Und also von daher positiv finde ich es gar nichts daran. Soll sich verpissen, die scheiß Pandemie.
Du, ich hüpfe, eine Frage noch. Wenn ich jetzt sage, ich bin auch ein Investor und ich würde gerne mit dir über ein Kreuzfahrtschiff oder ähnliches, ich würde gerne ein Restaurant mit Tim Raue machen. Wie funktioniert das und was kostet mich das? Ich glaube, es interessiert ja auch viele, weil letztlich ist es die Königsklasse, indem man den Brand gibt, aber die Qualität gibt und auch die Sicherheit dem Gast gibt, da passiert etwas, aber ohne selbst das als Tim Raue zu investieren, ist das ja die Königsklasse der Gastronomie auf den Punkt gebracht. Dauert ewig, bis man dorthin kommt, aber was kostet mich das als Investor? Wie könnten wir uns einig werden?
Also wir beide schon mal gar nicht, weil du bist ein guter Gast, aber als Gastronom lasse ich dich da mal raus. Aber dann würde ich das vertraglich so festschreiben, dass du gerne zum Essen und Trinken kommen kannst, wir einmal im Monat ein Meeting haben und uns das dann reicht. Nein, es ist zum Beispiel, es ist halt so, dass Anfragen tatsächlich in den letzten Monaten nicht existent waren, davor wöchentlich Fragen kamen und da geht es natürlich erstmal darum, ein Konzept zu erstellen. Also das heißt, wenn jetzt jemand kommt, der eine Immobilie hat, eine große und sagt, oben ist alles vermietet, Büros sind 60 Stockwerke und unten möchte ich unbedingt einen Food Court haben und da hätte ich gerne eine Streetfood-Geschichte mit 4, 5 Buden und dann hätte ich gerne noch ein Casual-Restaurant, was 6 Tage in der Woche funktioniert. Dann geht es darum, für jedes Einzelne einen Konzept zu erstellen, dann die richtigen Mitarbeiter dafür auszusuchen, auszuwählen, in unserem Fall immer GmbHs zu gründen als Betriebsform, um jedes Einzelne damit zu betreiben, weil ich natürlich auch schon gelernt habe, dass man Läden auch wieder zumachen kann und auch teilweise zumachen sollte, aus wirtschaftlichen Gründen oder auch aus persönlichen Gründen oder wenn man einfach merkt, das funktioniert nicht. In Dubai zum Beispiel haben wir ein Restaurant für ein Jahr gehabt und wir haben einfach schnell gemerkt, dass man da zwar echt Geld verdienen kann, aber dass man nicht glücklich wird, weil in dem Fall hatten wir nicht die Gäste, die uns glücklich gemacht haben. Da war das Verständnis für das, was wir dort gemacht haben, einfach nicht da. Und das hat dann denen, die es ausführen mussten, auch gereicht, dann ein Jahr lang die Erfahrung gehabt zu haben, wie hübsch da das Wetter ist. Dann geht es natürlich nach dieser Konzeptionsphase, die liegt so im anfänglichen sechsstelligen Bereich pro Konzept, geht es dann darum, tatsächlich das zu betreiben. Und da geht es zum einen um die Lizenzierung der Namensrechte, dafür Geld zu bekommen, aber natürlich auch für die Einhaltung der Qualität und des Konzeptes. Das ist was, was man ganz schnell vergisst. Du kannst natürlich das Glück haben und du kriegst Mitarbeiter, die du einstellst, die den Service und die Küche leiten und die bleiben bis zum 15 Jahre, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag bei dir und haben die gleiche Idee wie der Investor und leben das jeden Tag. Das ist aber eher eine ganz, ganz bittere Ausnahme als das tägliche Vergnügen. Das tägliche Vergnügen sieht eher so aus, dass gerade so die Funktionen, wie die etwas kreativer sind, Bar, Patisserie oder auch Sommelier, dass die nach einem Jahr oder nach zwei sagen, so, ich brauche schon wieder frische Luft. Der Küchenchef sagt dann, ihm reicht das doch nicht, casual zu kochen, er will jetzt doch ein Stern. Das wollen aber weder deine Investoren noch die Gäste. Und dann bist du dafür zuständig, dass da immer tatsächlich das Konzept auf Linie bleibt. Und dafür gibt es dann einfach eine monatliche Fee. Man kann das auch anders aufbauen, wie zum Beispiel Freunde von mir, die das machen, die dann sagen, sie möchten eine Umsatzbeteiligung haben. Da ist dann halt immer die Frage, die sich für mich in den Raum stellt. Ich möchte das nicht, weil dann versuche ich jeden Prozent aus dem Wareneinsatz und dem Personal umzudrehen, weil ich will ja auch mein Geld verdienen. Und diesen Druck, den möchte ich in dem Sinne nicht haben, sondern mir geht es schon immer darum, es ist egal, ob ich eine Frittenbude mache oder eine Brasserie. Es muss in seinem Segment das Bestmögliche sein. Ja, und für uns war zum Beispiel, wo wir die Colettes gemacht haben, haben wir gesagt, wir wollen im Michelin ein VIP haben. Das ist einfach unsere Benchmark und wir wollen so 14, 15 Punkte im Gourmillot haben. Das ist das, was wir dort als Qualität leisten wollen. Und dann sind wir happy. Und das leben wir dann. Und da gibt es dann teilweise kurzfristigere Verträge und teilweise langfristige. Also kurzfristig heißt 3- oder 5-Jahres-Verträge oder aber auch teilweise 10-Jahres-Verträge. Und ich sehe das dann immer aus meiner Perspektive so, wenn ich für jemanden arbeite, das ist seins. Also das heißt, wenn er keine Lust mehr hat, mit mir zu arbeiten, dann ist das sein gutes Recht und zwar von heute auf morgen. Und dann hat er auch eine Möglichkeit, mich im Endeffekt da rauszuhauen. Das ist mir immer wichtig. Weil ich finde, das ist ganz klar, das ist der Unterschied dann zwischen dem Unternehmer und dem Kooperationspartner, dass der Unternehmer immer Vorrang haben muss. Und da habe ich überhaupt gar kein Problem mit, mich dann in der Service-Position zu sehen, also der im Endeffekt den Service erbringt.
Jetzt hast du ja, wir kennen uns schon eine Zeit lang, unser erstes Covershooting, wie die hatten wir 2009, das war damals noch hinten im Adlon und da war lustigerweise, du weißt auch, die Kati, das war ihr erster Auslandseinsatz und da bin ich extra mitgeflogen. 2009 war das mit dem Schwertfisch, wenn du dich erinnern kannst, wo wir da so viel Klopapier hineingesteckt haben, damit er nicht durchrutscht.
Da an das Klopapier kann ich mich nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass ich so ein Samurai-Schwert hatte. Und wie mir meine heutige Ehefrau dann erzählt hat, sie hat ja die Nacht davor gesoffen und Vollgas gegeben und ist noch ziemlich rauschig am Morgen gekommen. Und wir haben uns aber sofort sehr, sehr gut verstanden und hatten dann über die Jahre ja das Vergnügen, also nicht nur du und ich, sondern auch sie und ich, immer wieder tatsächlich was zu machen. Es war auch mein allererstes Cover. Also das habe ich damals schon auch noch wahrgenommen, aber es war eigentlich so groß, dass ich das noch nicht begriffen habe. Das ist, glaube ich, auch eine meiner größten Stärken, dass ich mich nicht so wichtig und so ernst nehme und dass ich nicht dann auch irgendwie vor dem Heftchen sitze und mir einen runterhole und sage, ich bin da drauf. Es ist aber schon so, dass ich über die Jahre gelernt habe, mich mehr zu freuen. Also ich muss aber jetzt zum Beispiel gestehen, weil du es vorhin natürlich auch gesagt hast, jetzt in den letzten Wochen ist es bei mir eingesickert, dass ich bei der Wahl, eurer Wahl, zu den 100 besten Chefs in Deutschland auf Platz 1 gelandet bin. Und das braucht bei mir wirklich sehr, sehr lange. Das ist jetzt nicht so, dass ich mit der Nummer 1 mit dem Edding mir das auf dem Unterarm geschrieben habe und jetzt durch die Gegend laufe, aber dass das schon auch in der Krise durchaus ein Ansporn war. Also ich habe da auch ein paar Stimmen vernommen, die mich verwundert haben im ersten Moment, wo es hieß, ach Raue, komm, du machst das schon, du hast das immer gemacht. Wo ich dachte, was bist du denn für ein Wichser? Wie kannst du denn voraussetzen, dass ich in der Krise einen Weg daraus finde? Das geht doch gar nicht. Man muss sich da erstmal hinterfragen, gucken. Und dann ist ja auch ganz viel Glück dabei, ehrlicherweise. Ja, also ich behaupte ja nicht, dass ich wirklich irgendwas kann, sondern ich mache halt was. Ich bin eher jemand, der nicht ewig labert, sondern der macht, der gelernt hat, dass es schon gut ist, ein Konzept zu besprechen. Aber ich brauche dann nicht irgendwie 16 Meetings dafür, sondern nach 3 muss dann klar sein, da haben wir jetzt eins, das machen wir. Und da vorauszugehen und dann auch den anderen zu zeigen, zu gucken, oder dass die gucken können, was macht denn jetzt der Raue? Wo geht dessen Weg mit seinem Team und den Menschen, die mit ihm das zusammen machen, wo geht das hin? Und da habe ich das schon genutzt dann bei Corona, wo die Presse angefragt hat, zu fragen, was machen Sie jetzt? Und ich gesagt habe, doch, das erzähle ich, damit ich den anderen auch Mut mache, dass es Wege gibt. Und es gab ja völlig unterschiedliche. Also in Berlin habe ich wirklich fantastische Sachen gesehen. Das Brüller Brauhaus, die haben Kisten gepackt mit ganz aufwendig, wie du nachkochen kannst und super, Nobelhart und Schmutzig. Die haben ihre Lieferanten, da haben dann die Milch abgefüllt und die Sahne und haben auch teilweise nur Produkte, nicht nur Essen weitergegeben. Und also da gab es unzählige tolle Möglichkeiten. Alexander Herrmann hat fantastische Boxen gebaut, wirklich mega geil, was der da tatsächlich realisiert hat. Und ich habe halt tatsächlich an mich gedacht, wie würde ich gerne zu Hause essen wollen? Und ich will halt so eine Box aufmachen und da muss Futter fertig sein. Dann noch die Mikrowelle. Ich bin ja ein Kind der 70er oder Mitte der 70er geboren. Für mich ist die Mikrowelle nichts Böses. Da kommen keine Strahlen raus, die mein Hirn verändern, sondern macht schnell Essen warm. Und das hat halt im Fall funktioniert. Aber es war auch Glück. Das hätte auch ganz anders laufen können.
Jetzt, du hast ja formuliert, also du bist ja diese Bekanntheit, dieses Standing kam ja nicht über Nacht. Ja. Dazu kennen wir uns schon lange. Ich meine, wann ist er berühmt worden? Ja? Durch harte Arbeit in den letzten 15 Jahren. Es gibt immer so im Leben immer so ein, ich frage dich ja direkt, weil ich es ja weiß, aber dass der Zuhörer es auch versteht. Es gibt im Leben immer so ein paar Menschen, die nach irgendwie das Leben in eine andere Richtung bringen, weil ich nenne es mal Mentoren oder Freunde. Ja. Was waren in deinem Leben so die Menschen, die dich so in auf die Richtung gebracht haben, wo du jetzt bist, wo du sagst, da bin ich dankbar, weil?
Oh, da müssten wir einen eigenen Podcast starten, ohne zeitliche Beschränkung, glaube ich. Aber ehrlicherweise war das in der Schule, ich kann mich sogar noch nicht mal mehr an ihren Namen erinnern, das ist so fies, aber ich habe so viele Menschen in meinem Leben getroffen, dass ich echt viel vergesse. Ist aber auch eine große, große Stärke von mir, weil ich mich halt nicht mit allem an Informationen zu scheiße im Endeffekt, sondern mein Hirn immer wieder frei macht, damit sind. Aber auf jeden Fall, ich glaube, die hieß irgendwas mit G, Frau Günther oder Gebhardt oder so. Das war diejenige, die gesagt hat, wo klar war, dass die Schule jetzt zu Ende ist und dass bei mir nicht weitergehen kann mit Abitur, sondern ich einfach einen Realschulabschluss habe und in die Welt raus musste, die mich dann ins Berufsinformationszentrum gescheucht hat. Und das war wirklich super. Und ich dann tatsächlich erstmal zum Kochen gekommen bin. Dann während des Kochens war das in den ersten Jahren schwierig, weil ich einfach auch nicht so richtig gut zuhören konnte. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich war zwar super fleißig und meine Chefs wollten mich auch, aber ich habe das irgendwie nicht begriffen, dass das logisch wäre. Oder ich habe es mir, glaube ich, vorgenommen, aber es hat nicht geklappt. ein Jahr im Ein-Sterne-Laden, ein Jahr im Zwei-Sterne-Laden, ein Jahr im Drei-Sterne-Laden und dann mal gucken, wie das Leben weitergeht. Und ich bin dann halt einfach ganz flott in so einer 13-Punkte-Bude damals Sous-Chef geworden, habe halt mit 21 enormes Geld verdient und hatte Spaß daran, dann sehr gut essen zu gehen und habe gemerkt, dass ich bei dem Essen gehen viel gelernt habe. Und dann war so der nächste Schritt Herr Behrensen, den werde ich nie vergessen. Der hat mir damals die Chance gegeben, im ETH Hoffmann mit dem Hotel Riemers Hofgarten beides zu leiten. Das war 1999. Und der hat einfach an meine Energie und an meine Kraft geglaubt. Und da der selber keine Ahnung von Gastronomie hatte, hat er nicht gewusst, was er sich da ins Haus holt. Also was für ein Wirbelwind und mit welcher Ambition ich da starte. Und dann war halt der nächste ganz große und wichtige Schritt war dann mit Gerhard Struger, meinem Linzer Direktor bei Swiss Hotel. Der hat tatsächlich enormen Einfluss auf mich genommen. Das war so zum ersten Mal dann in meinem Leben, ich war gerade 30, jemand, der mich auch beeinflusst hat. Also beeinflusst meine ich auch, der mir Grenzen aufgezeigt hat, der ganz klar gesagt hat, bis hier, mein Lieber, und nicht weiter. Und beim Telefonieren sagst du ab jetzt, danke, bitte, auf Wiederhören. Und nimmst ihn einfach ab und legst wieder auf. Hatte ich dann später auch nochmal, genau, Katharina guckt gerade um die Ecke und sagt, ja, ich habe dann weiterführende Lernlektionen gehabt. Aber ich habe bei Swiss Hotel und Raffles habe ich zum Beispiel einfach gelernt, dass wenn ich den Human Resources Leuten erzähle, wie ich es haben will, oder ihnen das diktiere, dann wird das nichts. Wenn ich es mit ihnen zusammen mache, klappt das. Also andere mit ins Boot holen und teilen und nicht nur alles immer in meinem Köpfchen haben. Und der Struger war für mich wirklich, das war ein richtig, auch ein hartes Kerlchen. Extrem auf Erfolg gepolt, aber auch jemand, der mit dem ich dann mir wirklich schreiende Duelle in der Küche geliefert habe, die jedes Mal einfach einen extremen Lernruck in mir verursacht haben. Also ich habe einfach total viel gelernt, wenn er dann auch mal gesagt hat, das ist mir scheißegal, ob du jetzt hier einen Stern und 18 Punkte hast, du hast halt nur eine Küche, du hast nicht zwei oder drei und du musst auch die scheiß Pizzen in der Lobbybar machen, das müssen die verfickt besten Pizzen in der ganzen Company sein und du hast nur einen Score von 8,5 für das Essen in der Lobbybar und im Restaurant hast du 9,8 und ich will, dass wir über 9 kommen. Also mach verdammt nochmal die besten Pizzen. Und ich denke, fick dich, ist mir scheißegal. Und aber schon in der Antwort wusste, Mann, der Typ hat recht. Ja, also haben wir den geilsten Burger gebastelt und die geilste Pizza und haben diesen Kackscore über 9,1 oder 9,2 geholt. Und das war halt für mich ganz, ganz, ganz wichtig. Oder auch der damalige Herausgeber dann vom Gumio, Manfred Kuhnke, der mir an dem Abend, wo sie mir den Titel Koch des Jahres im Endeffekt verpasst haben, gesagt hat, so Herr Rauer, und falls Sie glauben, irgendwie, Sie sind hier am Ende, Sie sind erst am Anfang, wo ich dachte, will der Typ mich verarschen? Ja, der gibt mir 18 Punkte, macht mich zum Koch des Jahres und sagt, ich bin nicht auf der Bergspitze, sondern ich stehe unten, das kommt erst noch. Der hat eine Entwicklung gesehen, die ich überhaupt gar nicht absehen konnte und was dann natürlich nochmal ganz klar auch für mich eine große Veränderung war, war halt mit Anfang 40, wo sich mein Privatleben geändert hat und ich natürlich auch alles nochmal in Frage gestellt habe, mich natürlich sowieso als allererstes immer und dann in so einem Moment auf einmal, wo ich dachte, jetzt ist wirklich vorbei mit irgendwie halbwegs erfolgreich sein, auf einmal kommt Chef's Table mit Netflix um die Ecke und the World's 50 Best Liste. Ja, ein Moment, wo ich dachte, boah, das die Jungen stehen doch jetzt schon Schlange, klopfen an die Tür und deine Karriere ist aus. Und heute telefonieren wir. Ich bin 46,5 Jahre alt. Ja, also wirklich ein alter Knochen im Endeffekt. Und bin gerade aktuell die Nummer 1 in eurem Ranking. Hab all das andere, bin Unternehmer. Aber trotzdem stehe ich halt jeden Morgen noch auf. Ich weiß zwar, dass ich schon was geschaffen habe, aber es ist nicht so, dass ich mich A, darauf ausruhe oder B, tatsächlich glaube, dass ich richtig gut bin. Das ist bis heute was mir nicht eigen ist. Also ich verfüge nicht über das überbordernde Selbstbewusstsein zum Beispiel meines Kumpels Melzer.
gut, das ist irgendwie, glaube ich, klinisch bedingt, muss man auch sagen. Das müssten wir untersuchen.
Pathologisch, ja, ja.
Pathologisch. Also, das wird irgendwann einmal ganz viele Ärzte und Wissenschaftler lange beschäftigen. Die müssten wir mal untersuchen lassen.
Ja, das Hirn von dem zersägen die auf jeden Fall, ja.
Ja, ich habe dich gefragt, weil, wie du so richtigerweise gesagt hast, jetzt fragt man dich, jetzt schaut man auf dich, jetzt bist du Vorbild für die Branche, weil du klare, lösungsorientierte Worte wählst. Und darum habe ich dich gefragt, wer sind so, wie der Herr Struger, die Menschen gewesen, an den habe ich mich erinnern können, weil du mir nochmal vorgestellt hast. Toller Typ. Und du hast im Endeffekt auch in dieser Krise natürlich bewiesen, ich schaue, dass es meinen Mitarbeitern gut geht und dass die Gehälter bezahlt werden. Also das ist auch etwas, was die allerwenigsten getan haben. Ja, sondern da gab es ganz andere Tendenzen. Und jetzt ist meine Frage jetzt dann, wir wissen ja, du bist ja nicht unbedingt in der Küche, obwohl du wirklich viel ruhiger geworden bist, aber du bist jetzt nicht unbedingt der Introvertierte in der Küche. ein Mimosel wird man dich auch nicht bezeichnen. Wie glaubst du, sehen dich jetzt dann, hast du einen Jungkoch, der 21 ist oder 19 ist, wie glaubst du, sieht dich der als Chef? Was ist so die Wahrnehmung von dir? Du hast eine hohe Selbstreflexion, du bist immer, und das ist erst, bei dir bewundere ich mehrere Dinge, du bist immer pünktlich, überpünktlich, du bist so perfekt vorbereitet, das ist schon
gibt pathologisch. Ein Wort
dafür. Pathologisch, preußisch, genau, ist unglaublich. Ja. Aber was glaubst du, wie bist du als Chef?
Definitiv eine Herausforderung. Also das ist unterschiedlich. Das muss man auch wirklich völlig konträr sehen. Also wenn ich zum Beispiel in die Villa Kellermann in Potsdam gehe, dann weiß ich, dass Patricia und Christopher da so einen fantastischen Job machen in der Operativen, dass ich mich dort als Mentor sehe und derjenige, der ihnen Kraft, Rückhalt gibt, der ihre Probleme mit ihnen löst. Aber den brauche ich jetzt nicht im Tagesgeschäft unter die Arme greifen. Das Niveau, was sie dort zu erledigen haben, das haben sie als Mindestanspruch. Wenn ich auf den Schiffen bin, habe ich zum Beispiel im Schnitt so 15 bis 25 Mitarbeiter, die wir in den Hanamis haben. Auf der 3 und auf der 4 sind die ein bisschen kleiner, auf der 5 und auf der 6 sind die Restaurants größer. Das sind so 99% Menschen aus Philippinen, Indonesien. Für die ist total wichtig, dass ich sie unterstütze, dass ich ihnen was beibringe. Also, dass ich wirklich mein Wissen mit ihnen teile, dass ich ihnen erkläre, warum sie jeden einzelnen Schritt machen müssen. Die brauchen Bestätigung, die brauchen Anerkennung und ganz viel Wärme. Also, da geht mit scharfen Worten und mit Antreiben geht überhaupt gar nichts. Das ist eher kontraproduktiv. Wenn ich in den Coletts bin, ist es halt so, dass ich vor allen Dingen zuhöre und da auch immer gucke, dass wir auf dem konzeptionellen Weg sind. Da habe ich mit Dominik als Küchenchef jetzt in Berlin, der auch für alle Häuser im Endeffekt so ein bisschen übergeordnet zuständig ist, und mit Steve als kulinarischen Direktor, Mitstreiter, Steve kenne ich seit 2004, also seit 16 Jahren arbeiten wir zusammen. Da sind im Endeffekt wenig Worte, mit denen wir uns verständigen können. Im Hauptrestaurant ist es halt so, dass es vor allen Dingen in der Küche immer noch vor allen Dingen für mich ein täglicher Existenzkampf ist. Also das heißt, jedes Mal, wenn ich da reingehe, jeden Teller, den ich sehe, den nehme ich nicht nur unter die Lupe, sondern den hinterfrage ich. Und weil du gerade von jemandem zwischen 19 und 21 sprichst, wir haben einen, der bei uns die Ausbildung gemacht hat, auch weil er vorher Abitur hatte in 2 Jahren, und dem ich gesagt habe, du bist noch nicht zu Ende, also du bist noch nicht fertig für da draußen, du brauchst noch 1-2 Jahre. Und der ist so hyperintelligent, also wirklich überintelligent, aber auch hypernervös, und der muss immer wieder sich fokussieren. Und da ist es dann teilweise schon so, dass ich mich auch über den ärgere und ich merke, dass wenn ich jemanden besonders mag und der mich ärgert, ich dann auch besonders ruppig werde und mich dann auch selber immer bremsen muss. Und ich aber auch gestern zum Beispiel im Mittagsservice sind 2 Sachen schiefgegangen. Das eine habe ich versaut, da habe ich was verwechselt und 2 Teller an den falschen Tisch geschickt. Da bringt es dann zum Beispiel nichts mehr, so wie früher hätte ich dann irgendwie einen leeren Teller genommen, in die Ecke geschmissen oder so. Meine Wut hätte dann sich Bahn brechen müssen. Ich hätte mich so über mich selber geärgert, dass ich mir selber auf den Kopf gehauen hätte oder so. Da bin ich einfach ruhig geblieben. Und wo dann später ein zweiter Fehler passiert ist, habe ich halt denjenigen, der den Fehler gemacht hat, nicht angeschissen oder angeschrien, sondern habe ihn halt eher so Hanami-Style in den Arm genommen und habe mir gesagt, du, gar kein Ding, ne? Hast ja vorhin gemerkt, ich habe auch was versaut, aber bei dir ging es halt darum, du hast dich vorher umgedreht, warst unkonzentriert, hast Späßchen gemacht. Da musst du dann für dich selber wissen, das geht nicht. Aber da stehe ich dann schon immer in der Küche besonders unter Strom. Und auch wenn wir heute in der Küche anders führen, unsere Mitarbeiter anders führen und einen anderen Ton haben, das ist einfach eine andere Generation, ist das dann schon so, dass wenn mich was ärgert, ich dann wirklich auch noch in dem Sinne auszucke, dass das, was auch meine Frau von mir behauptet, was das Allerübelste ist, ich halt echt böse gucken kann. Und dann meine Worte wie eine verbale Peitsche klingen. Und auch wenn ich dann nicht mehr sage, du dämliches Arschloch oder sowas, dass ich dann schon sehr strafend bin in dem Umgang. Was mir halt wichtig ist, ist, das dann direkt, wenn der Service vorbei ist, zu besprechen, also hinzugehen und zu sagen, du, gut, die Wortwahl ist jetzt nicht mehr beleidigend, aber das ärgert mich wirklich und das nehme ich nicht hin. Das kriegt der Gast so einfach nicht. Ja, das funktioniert nicht. Und mein Fehler, weil wir hätten das besser kontrollieren müssen vorm Service, dann hätten wir gesehen, dass du die alle 1 Zentimeter kleiner ausgestochen hast, aber es haut auf dem Teller einfach nicht mehr hin. Es fehlt einfach 1 Zentimeter Säurespiel. Und da, glaube ich, werde ich auch nie rauskommen. Ich merke das auch, wenn ich bei Events draußen gekocht habe und irgendwas nicht funktioniert. Ich schaffe das dann so beim ersten Gang, das noch runterzuschlucken und spätestens beim zweiten stehe ich dann mit, weiß ich nicht, auf 180 brennend vorne am Pass und formuliere dann schon sehr eindeutig, was ich haben will. Aber ich beleidige halt nicht mehr. Ja, also ich sage halt nicht mehr, du verficktes, dämliches Arschloch, trag's jetzt schneller raus, sondern ich stehe dann halt da und sage, sehen Sie jetzt zu, dass jeder, der 2 Hände hat, diese 2 Hände auch effizient nutzt und jetzt laufen, laufen, laufen. Und da kann ich mich schon artikulieren und durchsetzen. Oder antreiben. Wie auch immer wir das motivieren, ja. Nennen wir es so.
Na, aber was ist das Phänomen? Ich durfte schon ein paar Mal dabei sein, hautnah, aber zum Schluss jetzt.
Ich durfte dabei sein, ist auch schön. Ja.
Ich durfte dabei sein. Irgendwann habe ich sogar selber 2 Teller getragen, einfach nur aus purer Motivation. Weiß ich auch noch.
Das ist auch geil. Ich stand eigentlich nur nebenbei und war Gast, aber der hat mich so motiviert, ich musste 2 Teller raustragen.
Aber die Kunst ist dann immer, alles ist dann wieder gut. Also den Eindruck habe ich auch, es geht keiner böse nach Hause. Zum Schluss schnappst du dir jemanden, das ist immer gerne das gutes Gespräch. Und das schaffst du auch, dass alle zum Schluss sagen, okay, recht hat er gehabt, der Alte, und wir machen weiter. Also die Verbundenheit deines Teams, die ist schon einzigartig.
Naja, das ist natürlich was... Das muss ich natürlich sagen, das ist natürlich die Prägung durch die Straße, ne? Durch die Straßengänge, dieses schaffe Symbole, die dich zusammenschweißen, sei das halt Uniformierung, Auszeichnung, Miteinander. Aber das ist das, was ich auch immer teile. Ja? Also ich habe ja auch die Leute, die in meinen Küchen Verantwortung übernehmen, das sind ja auch diejenigen, mit denen ich das alle teile, mit denen ich alles teile. Also das heißt, wo ich Koch des Jahres geworden bin, bei der Nummer 1 in eurem Ranking geworden bin, war es ja nicht so, dass ich das Gefühl hatte, so, ich muss mich jetzt hier mal in die Sonne stellen, sondern es ging darum, das ist die Arbeit von allen, aber es ist natürlich vor allen Dingen auch die Arbeit von den Küchenchefs, ja, in dem Fall dann von Philipp und von Christian. Das ist nicht so, dass ich versuche, Christopher an der Villa Kellermann irgendwie Sonne wegzunehmen oder was in der Öffentlichkeit zu machen, um ihn beiseite zu schieben, sondern die wissen auch alle, dass ich sie richtig gern habe, dass ich sehr, sehr stolz bin auf das, was sie leisten und dass ich mich immer für sie zurücknehmen würde und dass ich sie auch nicht überfordere vor allen Dingen. Und ich glaube, das ist meine beste Gabe. Ich bin halt jemand, der nicht nachtragend ist oder rachsüchtig, sondern ich kann sehr, sehr gut und sehr schnell verzeihen. Und wenn heute Scheiße gebaut wurde, dann bin ich in dem Moment wirklich auch stinkig. Und dann kommt vielleicht später nochmal ein Spruch. Aber das ist dann auch vorbei. Und das ist wirklich, das ist so diese Sportmetapher. 90 Minuten kratzen, beißen und auch mal einen Ellbogen ausfahren. Aber danach handschütteln und dann wissen, da ist einer, mit dem kannst du auch. Und wenn du irgendwann mal mit dem in der Mannschaft spielst, der kämpft für dich bis aufs Blut wirklich. Und das ist viel wert. Und das wissen sie. Und das ist mir auch tatsächlich wichtig.
Weil du früher gesagt hast, Uniformierung, Straßengang, hast du das wirklich analysiert, was so die DNA einer Gruppe ist und versucht dann für dein Unternehmen anzuwenden? Oder ist das aus deiner DNA heraus entstanden und irgendwann kommen wir drauf, ja, das war damals auch so?
Nein, ich habe mich tatsächlich auch weitergebildet. Also das heißt, ich habe Bücher gelesen über Menschenführung, ich habe Bücher gelesen über wie man Unternehmen aufbauen kann. Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Varianten. Und ich habe immer das für mich rausgezogen, was mich interessiert hat. Ich meine, für mich ist bis heute die wichtigste Motivation tatsächlich eine Gruppe zu schaffen, die zusammen ein Ziel verfolgt. Und das, was Marie und ich uns damals gesagt haben, wo wir vor jetzt fast genau 10 Jahren das Restaurant Tim Raue gegründet haben, war halt auch von Anfang an, dass wir gesagt haben, wir möchten, so wie wir das im Hotel gelernt haben, das war für uns so die Quintessenz, wir möchten, dass der Laden läuft mit oder ohne uns. Jeder in unserem Unternehmen muss ersetzbar sein. Auf eine gewisse Zeit natürlich. Und das darf keine Rolle spielen, ob ich am Pass stehe, ob Christian dasteht oder Philipp dasteht. Das darf im Service keine Rolle spielen, ob Marie da ist oder André da ist oder Raphael. Also das war was uns sehr wichtig war. Und das bedeutete natürlich, dass wir auch in die Mitarbeiter investiert haben. Wir haben viele gehabt und wir werden auch noch viele haben, denen wir die Sommelier-Schule zum Beispiel gegeben haben. Und das natürlich daran verknüpft, dass sie dann noch 2 Jahre bei uns bleiben und das Wissen, was wir ihnen weitergeben, nutzen können. Und da hatten wir zur Hochzeit, hatten wir mal, ich glaube, 4 oder 5 Mitarbeiter von 10 im Service, die tatsächlich Sommeliers Ausgebildete waren, was natürlich auch einen fantastischen Weinumsatz geschaffen hat, weil jeder den Gästen was vertickern konnte und nicht nur der eine Sommelier da rumgesprungen ist. Und das war schon immer unser Ziel und vor allen Dingen auch meins, immer Wissen teilen. Ich habe nie irgendwas versteckt, nie Rezepte versteckt oder morgens gekommen, um die Soßen anzusetzen, damit niemand sieht, wie ich das mache, sondern ich habe auch schnell gelernt natürlich, dass das, was mich ausmacht und was mich einzigartig macht, vor allen Dingen mein Geschmackssinn ist und dass auch die Menschen, die bei mir gekocht haben, dass danach zwar die Rezepte haben, aber trotzdem nie diese Feinabstimmungen schaffen, so wie ich das habe. Oder auch nicht den Wunsch haben, so mutig zu sein und mit so viel Säure und so viel Schärfe zu arbeiten. Weil das ist ja auch eine persönliche Geschichte. Dafür musst du ja auch einstehen können. Wenn du so kräftig austeilst auf dem Teller, musst du halt auch im Gegensatz von den Gästen einstecken können, dass sie es nicht mögen. Oder du brauchst auch erstmal solche Gäste. Das muss sich ja auch bilden oder wachsen. Ich war zum Beispiel letztens in Berlin bei Max Stroh und Ilona Scholl essen, die mit dem Toulouse-Lautrec ein ganz fantastisches Restaurant haben. Und die Hälfte des Restaurants waren alte Stammgäste von mir oder von uns, die halt nicht mehr zu uns kommen, weil wir teurer geworden sind und weil wir halt auch nicht mehr jede Woche oder jeden Monat das Menü ändern. Und sie dann halt zu Kollegen gehen, die halt in dieser Position waren, in der ich auch mal war vor 10 Jahren. Und das ist ja auch, finde ich, was ganz Positives. Das muss man sich einfach auch vergegenwärtigen, dass das Leben tatsächlich eine ständige Entwicklung ist. Und die einzige Konstante ist tatsächlich der Wechsel. Der Wechsel der Menschen an deiner Seite, die mit dir arbeiten, aber auch die bei dir zu Gast sind.
Wir haben ja auch, kennst du ein paar von unseren ehemaligen Mitarbeitern, mit denen wir wirklich absolut freundschaftlich verbunden sind. Damit meine ich jetzt nicht nur die Kathi natürlich, sondern du kennst auch ein paar andere. Und ich glaube, das ist das Wahre. Man hat eine Zeit miteinander und für die muss man dankbar sein. Man macht mal das Beste draus. Und dann schaut man wirklich, das Schöne ist, da entstehen wirklich Freundschaften in dieser Zeit, wo man gemeinsam kämpft. Und das ist für mich dann immer eine Auszeichnung, wenn man auch danach sich trifft und dann Spaß miteinander hat. Das ist so die Königsklasse.
Ja, und da muss ich dir halt ein riesiges Kompliment machen. Das, was du immer geschafft hast, ist, dass du halt Teams gehabt hast, Mitarbeiter, die tatsächlich für dich durchs Feuer gegangen sind, mit dir zusammen auch, und die dir deine Position auch gelassen haben und du die ihre. Und das finde ich jetzt halt auch was. Also den Mitarbeitern zu vertrauen, nicht zu meinen, dann in jeden Scheiß auch in den täglichen Ablauf reinreden zu müssen. Also ich kann da ein Beispiel bei mir bringen aus der Küche. Ich habe früher tatsächlich immer genau angeordnet, wo welches Salzfässchen und was auf meinem Posten in meiner Küche ist, dass der Soße zu stehen hat. Und dann habe ich aber gemerkt, dass die Chefsoßes oder Sous-Chefs, die ich auf dem Posten habe, den habe ich einfach dann auch vertraut und habe ihnen das überlassen, ob sie jetzt die Schublade anders besetzen. Dann habe ich mir von ihnen zeigen lassen, wo jetzt die Sachen sind, weil wenn ich reinkomme und das aufreiße, ich weiß, wo es ist. Aber ich habe ihnen dann nicht mehr so suggeriert, dass ich ihnen morgens noch die Unterhose rauslegen muss, sondern dass es auch Entscheidungen sind, die sie treffen können. Und damit wachsen die Menschen ja auch. Und für mich ist das tatsächlich das Größte und das Schönste, wenn dann jemand mit und unter meiner Ägide erfolgreich ist und Auszeichnungen bekommt. Also ich kann mich zum Beispiel noch sehr gut daran erinnern, wo André, unser Restaurantmanager und Head Sommelier, wo der Gastgeber des Jahres geworden ist, da habe ich echt ein paar Tränen in den Augen gehabt, weil er so lange einfach so hart und so fantastisch auch an sich gearbeitet hat. Ja, der kommt genauso wie ich aus einem sozial schwachen Milieu. Der hat sich das alles hart erarbeitet. Der hat einen langen, langen Weg gehabt, auch mit sich selber. Der war früher auch sehr, sehr durchsetzungsfähig im Umgang mit den Mitarbeitern und hat dann an sich gearbeitet und hat das verändert. Und sowas finde ich ist echt bewundernswert und großartig. Auf der anderen Seite gibt es dann natürlich auch Momente, wo ich am Freitag mit Marie zusammengesessen habe und wir halt darüber gesprochen haben, dass jetzt die Bude 10 Jahre alt wird, dass wir halt auch kurz mal ich sie auch loben musste und sagen musste, guck mal, was wir da geschaffen haben vor 10 Jahren, was immer noch jetzt nicht veraltet ist. Ja, wir sind jetzt nicht trendy ganz weit vorne, aber wir sind auch noch nicht da angekommen, dass wir sagen, so bei uns kommen sie noch, weil sie so aus Mitleid mal essen wollen, weil das war ja früher mal gut, sondern wir sind noch auf der Höhe der Zeit und das bedeutet halt auch, weil wir in diesen 10 Jahren immer investiert haben in unsere Bude, immer wieder Sachen verändert haben, neu gemacht haben, immer geguckt haben, wo sind die jungen Spritzer, was machen die, was können wir tatsächlich da mitnehmen und uns abschauen und wo müssen wir einfach auch sagen, nee, finden wir eine Scheißidee. Ja? Und ich bin zum Beispiel gegen diese Ein-Menü-Restaurants. Mir geht das halt einfach auf den Sack. Ich will nicht wohin gehen, wo mir diktiert wird, das gibt's hier zu fressen, sondern ich suche mir tatsächlich gerne dann manchmal was aus, weil ich einfach auch ein paar Sachen nicht essen mag. Wie zum Beispiel irgendwelche fiesen Innereien oder ich mag halt keine Austern. Da habe ich immer noch das Gefühl, dass das Meer mir in den Hals gespuckt hat. Das brauche ich nicht.
Du trinkst permanent jetzt eine Flasche Wein. Wie läuft es bei dir eigentlich? Hast du auch eine Flasche Wein offen, oder?
Ja, wir haben ja vorhin drüber gesprochen, du hast ja was Frisches und Großartiges aus der Steiermark. Eins der besten Weingüter der Welt, Themen. Ja. Übrigens auch, das ist zum Beispiel was, da würde ich in Urlaub hinfahren, obwohl wir ja auch eine Wohnung in Graz haben, aber die Themens haben diese wunderschönen Chalets. Leck mich am Arsch, ey. Was für eine Aussicht. Da spricht auch nicht jeder Deutsch, ehrlicherweise.
Also bist schon mit 2 Füßen in Slowenien drüben, ja. Aber es ist wunderschön, ich gebe dir recht. Ja.
Traumhaft.
Müsst wieder kommen. Jetzt, hoffentlich, man kann ja bald wieder einigermaßen sinnvoll fliegen, dann müssen wir hier wieder nachsetzen. Aber jetzt hüpfe ich ganz kurz zurück und gehe, was ich bei dir immer geschätzt habe, du lässt leben, ja, und diese Gabe haben die wenigsten, zu sagen, das ist der, das ist der, das ist der, das wissen wir auch, das haben die wenigsten, aber auch, was du wirklich geschaffen hast, ist, ob jetzt die Marie, deine Ex-Frau, wie du sie hervorhebst, auch die Partnerschaft mit der Metro, mit all deinen Partnern, wie du damit umgehst, das ist für mich einzigartig und vor allem, wie du sie lebst.
Ist eine Entscheidung. Also muss man ganz klar sagen, ich habe natürlich, wenn man sich so jung, so verschuldet, wie wir das mit dem Restaurant getan haben, ich meine, das hat uns bis jetzt ganz bestimmt weit über 1,5 Millionen Euro gekostet, dann musst du auch Geld verdienen. Und jeder weiß, dass die Sterne-Gastronomie nicht das Valhalla des Geldverdienens ist. Bei uns bleibt zweimal was übrig. Aber es ist jetzt nicht so, dass das reichen würde, um all das zu finanzieren, was da für Aktivitäten über die Zeit war. Und ich habe dann sehr früh Erfahrungen gemacht, auch so mit Werbung und so ein Scheiß. Ich meine, ich war ja schon Ende der 90er im Endeffekt am Start. Und wo es noch Uhren geschenkt gab und so, und wo man sich dann überlegen musste oder ich mir überlegt habe, einfach für was stehe ich, ja, und für wen stehe ich und was bedeutet für mich tatsächlich ein Miteinander. Und das ist halt ein Geben und ein Nehmen. Und ich kann bis heute nicht einfach Geld nehmen und nichts dafür geben. Und ich muss auch hinter der Marke stehen. Das ist zum Teil auch durchaus kontrovers. Ja, auch Sachen, die diskutiert werden. Ich habe auch eine Verbindung zu San Pellegrino. Und das ist ja eins der Unternehmen, die vor allen Dingen online, weil so bei Instagram, wenn man da was postet, und du hast da 10 Posts drunter, da kannst du bei 3 rechnen, da wirst du als Verbrecher und Verbrecherorganisation und wie kannst du nur? Und da muss ich halt einfach ganz klar sagen, San Pellegrino ist als Produkt eine Weltmarke, wo du, egal wo du essen gehst auf dem Planeten, gibt es zum Teil San Pellegrino Wasser, weil du zum Beispiel in Thailand nicht auf die Idee kommst, aus dem Wasserhahn zu saufen. Das kannst du in Österreich machen, das kannst du auch in Berlin machen. Da kannst du es halt nicht. Das ist ein Qualitätsmerkmal. Und das, was dann Großfirmen natürlich mittlerweile, gibt es da eine ganze Generation an Menschen, die immer gerne hinhängen als die Bösen. Aber natürlich sind sie wirtschaftlich kapitalistisch orientiert. Und ich finde auch, dass andere das Recht haben, dagegen zu sein und das nicht zu konsumieren. Aber das macht sie nicht frei davon, dass man jemanden beschimpft oder wüst in eine Ecke stellen muss, die nicht gerechtfertigt ist. Und San Pellegrino ist der Hauptsponsor für die 50 Best List. Und ohne diese 50 Best List hätten wir die Wirtschaftlichkeit der letzten Jahre so gar nicht haben können. Da hätten wir gar nicht die Möglichkeit gehabt, 5 Auszubildende zu haben oder 35 Mitarbeiter zu beschäftigen. Und das ist halt für mich auch was wichtig ist. Auf der anderen Seite, in der Villa Kellermann, arbeiten wir dann mit Wasser mit Bad Liebenwerder zusammen, weil wir einfach gesagt haben, wir wollen was aus Brandenburg. Wir sind da Brandenburger und wir haben vor allen Dingen auch ein lokales Publikum. Damit kann ich mich dann auch identifizieren. Ja. Und die Metro zum Beispiel ist an einem Zeitpunkt in meinem Leben auf mich zugekommen, wo ich überhaupt gar nicht damit gerechnet habe oder auch gar nicht gesehen habe, was sie in mir gesehen haben. Das ging mir übrigens auch mit Asa zum Beispiel so, mit denen ich eine Porzellanserie habe, wo ich gesagt habe, seid doch nicht so bescheuert und macht mit mir eine Porzellanserie. Keine Sau wird sich so einen Teller kaufen, wenn da irgendwie Tim Raue draufsteht. Aber bei der Metro war es halt so, dass die gesagt haben, du hast so viel Energie und Kraft. Uns geht's vor allen Dingen in dem Moment, das war jetzt vor 4 Jahren, darum, dass wir auch intern die Mitarbeiter auf diesem Weg von einem Unternehmen, was irgendwie 600 Kilometer Waren in jedem Markt präsentiert, hin zu jemandem sind, wo fantastische individuelle Produkte dargestellt werden und die Gesamtgastronomie tatsächlich einen Weg dahin findet, von der Sternegastronomie bis zur Imbissbude. Und das ist was, mit dem ich mich identifizieren kann. Ja, ich esse gerne mal einen Döner. Zur Currywurst habe ich ein gespaltenes Verhältnis, weil ich einfach finde, wenn, dann sollte da noch Fleisch drin sein und es sollte kein Rotzprodukt sein. Aber nichtsdestotrotz, das ist auch meine kulinarische Heimat. Und die Möglichkeiten, die mir Metro in den letzten 4 Jahren gegeben hat, intern im Endeffekt mein Wissen weiterzugeben, das ist was mich dann zum Beispiel motiviert hatte, ins Fernsehen zu gehen und The Taste zu machen. Weil ich dort mit Menschen als Mentor im Endeffekt sie begleiten kann. Das, was ich zwar im Betrieb jeden Tag mache, aber was ich auch vergesse. Also ich stehe wirklich nicht morgens auf und denke mir, das ist so, ich bin Tim Raue, ich mache oder so, sondern ich mache einfach. Ich durchdenke Situationen, ich bereite mich auf alles vor. Ich mache immer Sachen zu 100%. Wenn ich auf dem Schiff bin, bin ich auf dem Schiff. Dann rufe ich zwar im Hauptrestaurant in der Rudi-Dutschke-Straße an, aber mit den anderen Buden beschäftige ich mich da erstmal nicht. Ich bearbeite zwar meine E-Mails, aber das ist dann wieder eine andere Zeit. Ich definiere und takte meinen Tag so, dass das, was ich mache, mache ich dann in dem Moment ganz. Und was mir halt am meisten Freude macht, ist tatsächlich mit Menschen Begeisterung weiterzugeben, an sie weiterzugeben und eine Hilfestellung zu geben. Weil ich glaube, das kann ich wirklich. Ich bin extrem lösungsorientiert. Und wenn es Probleme gibt, gibt es für mich, das ist ja dieser schwachsinnige Satz, aber das ist tatsächlich so, es gibt für alles eine Lösung. Oder einfach auch ein Verstehen für dieses Problem, dass man es dann einfach als solches annimmt. Und das ist was ich einfach auch ganz gut kann.
Jetzt hast du so Fernsehen anklingen lassen. Also mit dir zu reisen ist ja grundsätzlich, es gibt zwei Möglichkeiten für mich immer, also das gestehe ich, wie ich reagiere. A, wenn du keine anderen Menschen dabei hast, dann bin ich nicht der Typ, der Menschen mit dir fotografiert, dann bin ich sozusagen, könnten Sie bitte ein Foto machen? Wenn Leute dabei sind, dann verabschiede ich mich und wir machen uns einen späteren Termin aus. Jetzt weiß ich aber grundsätzlich, dass grundsätzlich diese Nähe an fremden Menschen, die dass du es nicht suchst, ja? Wie gehst du damit um? Ist ja in der Öffentlichkeit zu stehen? Habe ich den Mann formuliert?
Ja, gut, das hast du, aber du hast natürlich einen Vorteil, den ja ganz wenige Menschen haben. Du kennst mich ja tatsächlich in allen Facetten. Also du kennst mich als Tim Raue, den Küchenchef, mit den blauen Klamotten an. Du kennst mich als Tim Raue, den Geschäftsmann, der manchmal blaue Klamotten oder Kochsachen anhat, aber ansonsten auch was anderes. Und du kennst aber auch Tim. Und das ist wirklich der private Mensch. Und das ist eine Herausforderung, wenn ich als Tim tatsächlich auch abschalte und nicht auf Sendung bin, also gedanklich auch nicht auf Sendung, sondern einfach nur durch die Straßen gehe, dann bin ich eigentlich, finde ich schon, ein zurückhaltender, sehr höflicher, mit Manieren gesegneter Mensch. Und wenn dann halt häufig jemand um die Ecke kommt oder was will, dann fiel mir das am Anfang sehr schwer, da auch zu begreifen, dass jemand ein Foto mit mir machen will. Da habe ich aber von Melzer ganz viel gelernt. Also für den ist das ja tatsächlich auch, der findet das geil und der hat da Spaß dran. Und ich musste erst mal lernen, dass Menschen mich, obwohl sie mich nicht kennen, mögen. Das ging nicht so einfach. Das hat auch ein paar Therapiesitzungen gebraucht. Und da habe ich jetzt aber einen ganz guten Zugang gefunden. Die einzigen Momente, die für mich immer ein bisschen schwierig sind, ist tatsächlich, wenn ich ganz privat mit meiner Frau unterwegs bin und essen bin oder so und dann jemand an den Tisch kommt. Das ist bis heute so, das empfinde ich sehr störend. Da bin ich sehr froh, dass Katharina da einen ganz tollen Wesenszug hat und immer höflich, immer freundlich ist und das dann auch teilweise arrangiert oder managt oder sagt, wenn wir aufgegessen haben, dann kommt mein Mann gerne kurz vorbei, aber jetzt sind wir beide hier da und die hat da einfach viel mehr den viel höflicheren Umgang als ich. Ja, es gibt andere, weißt du, meiner Kollegen, die sagen, boah, geil, die Fans kommen. Ja, und das sehe ich halt nicht. Also das geht mir noch nicht so ins Gehirn rein.
Na, man hat ja keinen, das krieg ich wirklich bitte mit, man hat ja keinen unbeobachteten Moment. Das ist ja das Problem. Man müsste wirklich ganz unter sich privat irgendwo sitzen, dann ist man unbeobachtet, ja. Das ist nicht ohne. Also ich möchte nicht tauschen mit dir, wirklich nicht.
Ja, deswegen suche ich mir ja aber auch Orte, an denen ich sein kann. Ja, also ich bin ja nicht so, dass ich das nicht schätze, mir auch mal so richtig schön den Hintern zu kratzen oder in der Nase zu popeln. Aber das geht dann halt, und deswegen habe ich ja auch Orte, an denen ich lebe, wo ich genau das machen kann, wo ich dich sein kann. Und das ist dann jedes Mal überraschend. Auch dieses Jahr zum Beispiel in Sizilien habe ich mit nichts gerechnet. Ja. Und dann läufst du halt in deinem kleinen Dorf da am Arsch der Welt die Straße lang und bleiben zwei stehen, sagen, sie sind doch Tim Raue. Machen wir doch mal ein Foto. Aber da ist dann halt, mein Problem ist ja tatsächlich mein Gesicht dann in dem Moment, dass ich halt vielleicht im ersten Moment böse gucke oder so, dass der Blick schon sagt, verpiss dich. Hat gestern mein Stammfotograf auch gesagt, oh, das ist so ein, da kam jemand beim Fotoshooting, wir standen am Checkpoint Charlie und wollte dann, hat das einfach gebombt, ist einfach hingelaufen und gesagt, wir machen mal ein Selfie, Herr Raue. Und er meinte, oh, das war der klassische Tim Raue, verpiss dich, fick dich, du Wichserblick. Aber das meine ich ja nicht so, sondern das ist erstmal im ersten Moment, da kommt einer in meine kleine private Zone und ich kann mein Leben auch wirklich nur so leben und existiere so, weil ich mir, das ist ja eins meiner Lieblingsworte tatsächlich, weil ich als Egozentriker existiere, weil ich mir mein Umfeld, mein Universum geschaffen habe, in die ich die Menschen reinlasse, die ich mag, die auch durchaus kontrovers denken, mit denen ich mich auseinandersetzen kann, aber ich bestimme darüber, wer in dieses Leben reinkommt oder nicht. Wenn du die Straße langläufst, sieht das halt ganz anders aus. Und es sind ja auch nicht alle nett. Ja, also es ist ja nicht so, dass jeder kommt und höflich ist und sagt, ich würde gerne mal ein Foto mit ihm machen. Ja, da gibt's dann auch Angesoffene, die dich in den Arm nehmen und einfach sagen, ey, lach mal rein, Melzer. Ne? Und dann sagt, ha, 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 den haben wir ja noch nie gehört, den Witz. Du bist ja ein ganz komischer. Aber das bringt in dem Moment nichts, sondern das ist dann halt tatsächlich auch das Schmerzensgeld, was man mit dem Fernsehen verdient, dass man in der Öffentlichkeit steht und dem muss man sich bewusst sein. Ich war es nicht, wo ich damit angefangen habe. Jetzt kann ich das Rad nicht mehr zurückdrehen und ehrlicherweise habe ich auch überhaupt gar kein Anrecht, mich zu beschweren, weil es mir unfassbar viel an und uns, vor allen Dingen mit dem Restaurant Tim Rau, unfassbar viele Gäste, zig Zehntausende beschert hat. Und deswegen muss man das dann in Kauf nehmen. Aber wie du schon sagst, es ist definitiv was, was man sich auch vor allen Dingen so nicht ausmalt. Das sind so Sachen, wo du dich mit jemandem unterhältst und der dann sagt, ach, weißt du, das schaffe ich, das mache ich. Und ich sage, nee, Freundchen, mach mal ganz langsam. Das ist eine Erfahrung, die kannst du dir nicht vorstellen, wie das ist, wenn du, egal wo du unterwegs bist, tatsächlich beobachtet wirst. Also eine meiner liebsten Stories ist Ausflug mit meinen Kumpels. Wobei Kumpels natürlich auch lächerlich ist, weil meine Freunde sind ja alle älter als ich und gesettelte Leute. Also auf jeden Fall, wir sitzen zu viert im Flieger. Wir waren mehr. 5, 6, egal. Fliegen in eine Butze zum Weinsaufen und Fressen gehen. Und haben im Flieger im Endeffekt an den Gangsitzen gesessen und an den Fenstern. Mittelplätze waren frei. Und an einem saß nur einer unserer Kumpels am Gang und der Fensterplatz war von einer sehr netten Dame besetzt. Und wir haben uns halt unterhalten und so, große Fresse gehabt, Geschichten der letzten 20 Jahre abgespult und über Weine und Schakalaka und so. Und dann kam natürlich irgendwann auch mal ein Steward und sprach mit der Dame Englisch und so. Und wir dachten, also wir können schön auf Deutsch weiter Rambazamba und Schakalaka und so. Und dann landet der Flieger und wir sind am Aussteigen. Die Dame hatte einen etwas größeren, schwereren Koffer. Das hatte ich schon beim Einsteigen gesehen, weil ich hinter ihr gelaufen bin. Und habe dann gefragt, ob ich auf Englisch, ob ich ihr helfen darf, den Koffer runtergeben, habe ich dann gemacht und so. Und dann wechselte sie also in relativ gutes Deutsch und fragte, sagen Sie, Herr Rau, so wie sich das angehört hat, sind Sie ja heute Abend nicht hier, um zu arbeiten, oder? Und dann habe ich auch gedacht, scheiße, Alter, bei all dem, was Sie ja die letzten 3 Stunden irgendwie durch den Äther geblasen haben, ja, wenn das journalistisch aufbereitet wird, na prima. Und das war, es ist auch schon ein paar Jahre her, aber da war, seitdem überlege ich mir sehr, sehr gut, was ich sage und in welcher Stimmung ich mit wem bin und wo ich da sitze und wann ich die Klappe halte und rede. Also das sind dann auch so die Lektionen des Lebens. Manchmal brauche ich da öfter eine Erinnerung, manchmal geht es schneller mit dem Lernen.
Du, apropos große Klappe, vor kurzem habe ich mit unserem Freund Melzer telefoniert, weil er ruft nur an, wenn er was braucht. Also ich bin jetzt ein lebendes Reisebüro eigentlich. Wenn er irgendwas braucht, dann ruft er 10 Mal an. Ja, bist du endlich abhebt. Auf jeden Fall sagt er, was gibt's Neues? Ja. Und dann sagt er, ich möchte mit dem Tim, mit dem Rau ein Restaurant aufmachen. Sag ich, geniale Idee, ob ich einen Investor kenne. Sag ich, definitiv nicht.
Das ist schon mal eine gute Grundlage. Also,
Also liebe Zuhörer, wenn ihr bereit seid, in Tim Rau und Tim Melzer zu investieren, bitte meldet euch.
Das ist dann wirklich so diese Geschichte von, wie machst du das, dass du ganz schnell vom Millionär wieder zurückgestuft bist und machst ein Restaurant auf? Nein, wobei ich ja sagen muss, also die Idee haben wir schon eigentlich länger, ehrlicherweise. Und wir haben uns noch nicht abschließend über ein Konzept einigen können. Wir hatten auch schon mal Leute, mit denen wir drüber gesprochen haben. Aber irgendwie hat das nicht so gefunden. Und wir sind ja beide totale Bauchmenschen. Ne? Also das ist echt so, dass wir aus dem Bauch heraus entscheiden, das passt oder das passt nicht. Und wenn das nicht sofort gegeben ist, da sind wir auch beide ganz gnadenlos, dann lassen wir die Finger davon. Und wenn das dann so von alleine einschläft und derjenige, mit dem wir uns da unterhalten haben, sich nicht sofort wieder meldet, dann wissen wir auch, okay, lassen wir. Passt. Aber kann durchaus noch kommen. Also wir sind da nicht abgeneigt, beide nicht. Ich muss aber sagen, dass ich, also dieses Jahr hatte ich nichts auf dem Plan und muss ich auch nicht. Nächstes Jahr sehe ich auch nicht. Und ich bin auch im Moment nicht auf Expansionskurs. Also ehrlicherweise gucke ich eher, dass das, was wir jetzt machen, dass wir das richtig machen und dass das funktioniert. Und dann sehen wir mal, was so im Frühjahr 2021 kommt.
Lieber Tim, jetzt geht's darum, wer ist Tim Raue privat? Er ist, du hast es richtig gesagt, lösungsorientiert, genau, strukturiert. Aber was macht er jetzt dann? Man hat gemerkt, du hast Selbstreflexion, du versuchst dich weiterzuentwickeln in allen Ebenen. Was sind deine Hobbys? Fliegenfischen, Briefmarken sammeln, Yoga?
Also Fliegenfischen.
Bist du viel in der Natur?
Ja, genau. Ja, also das ist die Familie von meiner Frau ist total sportlich und so, und die gehen immer auf Berge und sowas. Und ich habe mir jetzt im Urlaub dann halt auch ein güldenes Vorbild genommen und gesagt, gut, also was haben wir für einen Berg auf Sizilien, den Ätna, und das ist auch gleichzeitig Vulkan, das heißt Feuer, weiß ja, Raue ist dein Ding, also rauf da. Und habe das tatsächlich geschafft, auch so eine Tour zu buchen, wo ich insgesamt, glaube ich, 200 Meter gelaufen bin und knapp unterm Gipfel war. Ich habe jetzt nicht so das Verlangen, oder? Nee, ich bin irgendwie nicht so der Hyper, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich mache mittlerweile dreimal in der Woche Sport. Ich habe einen Trainer und habe so ein Vision Body heißt das, so einen schönen Anzug, weißt du, so wie so ein Surfer und dann innen mit Elektro und dann das sehr effizient, weil der turnt 25 Minuten vor. Heute natürlich, also heutzutage mit Zoom oder Skype, und man turnt hinterher und der Muskelaufbau ist wahnsinnig gut. Also ich bin jetzt mit 46 so fit und wieg so wenig, wie ich das letzte Mal, wo ich mit meiner Ausbildung angefangen habe, mit 17 oder 18 gewogen habe und Muskelmasse hatte. Und das ist halt auch was ich in den letzten Jahren gestartet habe, was hilft. Meine Begeisterung ist tatsächlich für schöne Dinge. Ich kann mich unglaublich an Architektur laben, an Kunst. Da habe ich viel Freude dran, eher an zeitgemäßer und moderner Kunst. Aber das ist was mich inspiriert, wenn ich mir Arbeiten anschaue, die auch eine emotionale Verbindung wecken. Ich bin ein großer Banksy-Fan und habe auch ein ganz fantastisches Hochzeitsgeschenk gekriegt, unter anderem von dir, was ich wirklich jeden Tag, wo ich mir einfach mindestens eine Minute nehme und mir das angucke, weil es auch natürlich eine gesellschaftliche Kritik ist. Und da, wo ich aufgewachsen bin in Kreuzberg, war einfach auch, gab es gesellschaftliche Strömungen, die ich zwar nicht gutiert habe, aber die ich mir definitiv immer angehört habe. Ich bin jemand, der durchaus alle Seiten hören möchte und der auch den Diskurs sehr schätzt und der kein Freund des Verbietens ist, sondern ich finde, dass die offene Auseinandersetzung hilft, auch andere Seiten kennenzulernen. Ich habe einen großen Faible für Fashion. Auch wenn ich selber im Gegensatz zum Beispiel zu meinem taiwanesischen Pendant, den ihr auch schon als Speaker hattet, Andre Chang, ein sehr extrovertierter, großartiger Kollege, fantastischer Gastronom, der aber auch Klamotten trägt, wo ich dann sage, nee, da bin ich raus. Aber das ist was mich einfach begeistert, dass Dinge von Hand gemacht werden, dass sie Traditionen haben, dass wenn du in Neapel siehst, wie Anzüge gemacht werden, wie diese Menschen, die das machen, wie die das leben. Das ist einfach was mich begeistert, weil ich glaube, dass so eine Philosophie, eine ganzheitliche, auch in der Gastronomie wichtig ist. Und ob die dann halt auf lokal und vegan oder vegetarisch sich bezieht oder auf halt, ich nehme alles aus aller Welt oder nur die besten Produkte, das ist mir wurscht, aber ich finde einfach Philosophien zu haben, nach diesen Prinzipien zu leben, sehr wichtig. Und ich bin jemand, der auch viel Zeit für sich braucht. Also das heißt, ich bin nicht unbedingt der Supergesellige. Ich bin auch, glaube ich, eher ein schwieriger Freund, weil ich wenig Zeit habe. Wenn, dann gebe ich alles, aber ich bin nicht der jeden Tag auf WhatsApp 30 Nachrichten an seine Freunde und Bekannten schickt, sondern ich brauche auch viel tatsächlich Zeit, um zu denken. Das heißt, ich durchdenke meine Tage und das mache ich nicht erst, wenn ich morgens aufstehe, sondern schon am Tag davor. Ich lebe nicht Wochen im Voraus, sondern immer in einer Woche und plane dann die Tage. Und ich bereite mich dann zum Beispiel wie heute auf den Podcast vor und überlege mir, worum geht's, was ist die Aussage, die ich treffen möchte, oder lasse ich mich jetzt einfach nur auf die Fragen ein und auf das Gespräch mit dir, was könnte kommen, was ist das für ein Zeitfenster, was kommt davor, was kommt danach, was ist das Schlimmstmögliche, was mir passieren könnte, technischer Natur, persönlicher Natur, ist das alles geregelt, habe ich eine Flasche Wasser da, bin ich an einem Platz, wo die Verbindung die ganze Zeit funktioniert. Ich war, ich glaube, 25 Minuten vor der Sendung schon eher, um einfach auch zu checken, haut das alles hin. Sowas ist mir total wichtig. Ich bin extrem unangenehm, wenn man mit mir reist, weil ich immer zu früh am Flughafen bin, ich immer einen Plan B habe, wenn das Taxi nicht kommt, was nehme ich dann, wie komme ich da, wie haut das, also und ich habe so ein, ich weiß gar nicht, ich habe noch kein Wort dafür gefunden, aber das ist so ein Endziel-Finish. Also das heißt, wenn ich was sehe, wenn ich was visualisiere, wie zum Beispiel dann den Schalter, an den ich einchecken muss, und ich sehe den, kann ich nicht langsamer laufen oder gemächlich machen, sondern dann muss ich ab dann im Endeffekt noch mal einen Zahn zulegen dahin. Katharina guckt mich schon mit einem tadelnden Blick an, aber das ist so ein Finish-Ding. Und das ist vielleicht eins der größten Bilder meines Lebens, das mir immer wieder in nahezu jeder Lebenssituation kommt, ist eine Fahrradmetapher. Was von daher witzig ist, weil ich mit Fahrradfahren nichts zu tun habe. Aber diese Duelle zwischen Lance Armstrong und Jan Ullrich Ende der 90er haben mich einfach geprägt. Und da ging es, wenn die beiden auf den üblen Bergetappen dann die letzten beiden waren, also um den Sieg gekämpft haben, ging es immer darum, dass Jan Ullrich eine extrem hohe Leistung über eine kontinuierliche Zeit geschaffen hat. Während Lance mal ein bisschen durchgehangen hat, aber es geschafft hat, immer dran zu bleiben. Und dann am Schluss, in dem Moment, wo du alles gegeben hast, ja, das ist so, das kann man vergleichen, das Auto ist leer, der Tank ist leer. Dann nochmal aus dem Sattel zu gehen und 20-30% an Energie zu realisieren, die nicht existent ist in deinem Körper, um den Sieg zu erringen, das ist das, was ich bin. Und das ist natürlich auch die Gefahr, weil diese 20-30% Energieleistung, die holt sich der Körper wieder. Das kann sehr schnell zum Burnout führen. Das kostet dich seelische Kraft, natürlich sowieso körperliche. Aber das ist dieser unbedingte Wille zu gewinnen, dieser unbedingte Wille zu überleben und der unbedingte Wille, es zu schaffen. Und den habe ich.
Hast du jemals analysiert, wo das herkommt? Weil du sagst auch, Angst, dass kein Gast mehr kommt, Angst, dass das passiert. Hast du jemals das versucht aufzuarbeiten?
Ja, selbstverständlich. Welcher
Druck, den du dir selber auferlegst, weil du das immer, hier und immer. Heute Druck, gar nicht genießen kannst, ja?
Genau, also der Druck kommt nie von außen bei mir, sondern immer von innen, schon immer. Also wenn mir irgendjemand sagt, na, ist das heute gut genug, was sie mir servieren, kann ich nur drüber lächeln. Den Druck mache ich mir sowieso. Das mache ich, wenn ich auf jeden Teller, auf den ich gucke und der nicht perfekt ist, stelle ich mir immer die Frage, was würdest du mit diesem Teller machen, wenn jetzt die Menschen draußen sitzen würden, die über 50 Best, Netflix, Germany's 100 Best, über Sterne, Punkte entscheiden. Würdest du den Teller so rausgeben lassen oder nicht? Jeder Teller, auf den ich gucke, durchläuft bei mir, wenn ich im Hauptrestaurant stehe, genau dieser Prüfung. Und das kommt natürlich aus der Kindheit. Das kommt aus der Armut der ersten Jahre, dem Hunger, der Kälte, dem Nichtvorhandensein von Klamotten, von Spielzeug oder Ähnlichem. Also dieses Existenzielle, ich will überleben, ich bin hungrig, ich möchte das haben. Und dann natürlich auch später dieser Antrieb, gesellschaftlich und sozial, einfach in der Mitte anzukommen. Also ich war nie so vermessen, dass ich irgendwie sagen will, ich möchte zur Creme de la Creme der Mitbürger in diesem Land gehören oder so, sondern es ging mir einfach darum, ich möchte nicht mehr der Ausgestoßene sein, ich möchte nicht der sein, der am Bodensatz der Gesellschaft lebt. Das war mir schon wichtig. Deswegen habe ich sprachlich, rhetorisch natürlich gelernt, deswegen versuche ich ein akzentfreies Deutsch zu sprechen und ein akzentfreies Englisch. Aber wie es ja so schön heißt, du kriegst den Jungen von der Straße, aber die Straße nicht aus dem Jungen. Und das ist natürlich schon was ich auch immer wieder merke, also vor allen Dingen auch im Privaten, ja, dass ich halt aus dieser vielleicht beruflich noch nachvollziehbaren, stetigen Drucksituation, die halt im Privaten überhaupt nicht gegeben ist. Also wenn die Eisdiele 50 Meter entfernt ist, dann geht das nicht um meine Existenz, ob ich da jetzt in der Schlange sofort drankomme oder eine halbe Stunde warten muss. Aber ich habe halt im Kopf dann immer schon den Tagesplan und den will ich einhalten. Und am besten noch 5 Minuten zu früh sein. Also da fehlt mir tatsächlich auch eine gewisse Lockerheit. Die kann ich oder erlange ich meistens nur dann, wenn ich noch Menschen um mich herum habe, die naturgemäß viel entspannter mit Situationen umgehen. Und mein bester Freund zum Beispiel ist die absolute Schlampe und auch total unpünktlich. Ja, dass der früher beim ersten Flieger gestiegen ist, wenn sie seinen Namen aufgerufen haben. Das hat mich immer wahnsinnig gemacht, wenn wir zusammen zum Essen oder Saufen geflogen sind. Ich bin immer schon eingestiegen und gesagt, Till, das kann ich. Also, tatsächlich haben die dann ja irgendwann mal aufgehört mit dem Ausrufen und er hat einen Flieger verpasst, weil sie ihn nicht ausgerufen haben, den scheiß Flieger zugemacht. Er hat einen Fass aufgemacht und wollte den CEO dann sprechen. Also auch sehr, sehr schön. Aber da kann ich dann, also wenn ich Menschen um mich herum habe und ich nicht mehr für mich auch selber nicht mehr im Fokus bin, ich kann dann total gut in zweite oder dritte Reihe zurückrutschen und bin sogar fast dankbar dafür, weil ich jetzt zum Beispiel mit Katharina, meiner Frau, den Deal habe, eigentlich am Flughafen übernimmt sie die Führung. In dem Moment, wo wir reingehen, muss ich hinter ihr laufen, damit dieser innere Druck da rauskommt und ich nicht irgendwie die vor mir mit Blicken töte, weil sie irgendwas falsch machen, lahmarschig sind oder wie auch immer.
Also ich kann eins bestätigen, Katharina kann Führung. Das kannst du bitte ausrichten. Ja. Ich weiß, es funktioniert. Es hat immer perfekt funktioniert. Die Katharina war eine hundertprozentige, blind verlassende Bank. Da haben wir uns orientiert. Sie war der Leitwolf vorne.
Nein, das ist halt auch fürs Leben ganz fantastisch, weil sie total positiv ist und auch über ein sehr großes Selbstvertrauen verfügt und da tatsächlich mich auch oder wir uns beide sehr, sehr gut balancieren.
Na, es tut auch einmal gut, einmal, wie du sagst, man muss ja nicht in einer Runde immer der Entertainer sein. Wenn es läuft,
Gottes
kann man
Willen
sich zurücknehmen.
Bitte nicht. Sehr gerne und ich bin auch gerne der Stille am Tisch, der dann einfach mehr von der Flasche Wein genießt als alle anderen.
Aber weil du gesagt hast, deine Sorge ist so, dass du in der Gesellschaft ankommst. Ja, da bist du angekommen, ja, nicht nur in der Gesellschaft, sondern ganz oben. Was treibt dich jetzt an? Was ist der nächste Level? Du hast die Reflexion, gibt es dann die nächsten Ziele, beruflich, privat?
Finde ich ganz spannend, weil ich habe einen ganz tollen Menschen kennengelernt, der sehr erfolgreich, ist Goldmedaillengewinner bei Olympia und jetzt mit Anfang 30 seine Sportkarriere beendet hat. Und
du redest von mir jetzt, halt, oder? Du redest
ja, genau.
Von mir, oder? Ja, ja.
Und den hab ich beim Event kennengelernt, bei dem ich gekocht habe. Er war da so als Celebrity. Und dann haben wir uns unterhalten und wir haben uns sofort verstanden. Und zudem habe ich auch gesagt, was machst du jetzt? Also was ist jetzt denn dein Lebensinhalt? Ja, du warst verfickte Weltklasse und jetzt bist du 32, hast eine Frau, ihr habt ein Kind und wie geht das Leben für dich weiter? Wird jetzt Trainer und so und ich glaube, das ist, wenn du auf so einem Niveau bist und du eine natürliche Anspannung hast, immer das Beste geben zu wollen, dann hört das nicht sofort auf. Das ist ja diese meistgestellte Journalistenfrage der letzten 5 Jahre ist bei mir gewesen, die mir auch auf den Sack gegangen ist und deswegen hängen geblieben ist, ist so, ja, wollen Sie nicht auch mal Ihre Sterne zurückgeben? Weil es halt so den Trend gab, dass der ein oder andere besternte Koch gesagt hat, ich will nicht mehr, was ja eher ein kaufmännisches Thema war, nämlich, dass es in manchen Regionen Casual Dining oder Casual Fine Dining einfach besser funktioniert, vor allen Dingen in Deutschland, wo ja immer noch diese Attitüde, da braucht man Tischdeckchen und sowas, damit einherging. Und ich habe immer gesagt, das ist als wie ein Olympiasieger, gibt doch seine Medaille nicht zurück. Ehrlicherweise machen wir das natürlich, um Gäste glücklich zu machen. Es gibt, wie immer in jedem Bereich, es gibt ganz bestimmt auch Köche, die kochen nur für sich, die wollen sich selber was beweisen. Das sind meistens die nicht ganz so gut gebucht sind, weil der Gast das auch merkt. Und dann gibt's die kochen für Gäste, das macht ihnen auch Spaß, aber sie haben halt auch diesen sportlichen kompetitiven Grund zu sagen, also ich will da schon, ich will einen Punkt mehr, ich will einen Stern mehr. Und dann kann ich mir auch bei mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, dass ich das nicht mehr will. Ich habe ja, hab mir ja Abhilfe geschaffen. Also mir war dieses, nur das Restaurant Tim Raue zu haben, ich will nicht sagen zu wenig, weil das ist der Mittelpunkt meines Lebens. Aber ich habe durchaus auch andere kulinarische Interessen gehabt und habe ich ja immer noch, die ich in den anderen Betrieben ausleben kann. Und das ist der Vorteil, den ich mir geschaffen habe, dass ich diese Vielzahl an Facettenreichtum da tatsächlich ausleben kann. Und es ist jetzt noch nicht so gewesen, dass ich mal morgens aufgestanden bin und gesagt habe, puh, das könnten wir jetzt auch mal alles ein bisschen langsamer angehen. Ich mache das gerne. Ich habe da Spaß dran. Mir fehlt im Moment das Reisen total. Mir fehlt die Events zu kochen. Ja, das macht mir einfach auch Freude, ehrlicherweise. Und auch die Herausforderungen, die damit einhergehen. Ich habe da viel Freude dran. Also ganz klar. Und ich sehe da noch kein Ende. Also es wird kommen. Es ist ja auch schon weniger. Ich muss ja auch ehrlicherweise sagen, oder das sage ich ja auch schon seit Jahren, ich bin nicht in der täglichen operativen Arbeit auch im Hauptrestaurant Tim Raue elementar. Also es braucht mich nicht. Man braucht mich, oder ich werde dort gebraucht, um neue Gerichte zu kreieren, um den Gästen Winke-Winke zu sagen, um mit meinen Köchinnen und Köchen zu kommunizieren und so. Aber ob ich da jetzt den Kabel zupfe oder den Steinbutt zerlege oder jemand anders, das spielt keine Rolle. Also da muss ich auch gar nicht sein. Das habe ich mir glücklicherweise so erarbeitet, dass ich da auch Freiheit für mich habe. Die brauche ich ja auch. Und von daher sehe ich da jetzt noch keine Tendenz, dass es abwärts geht, obwohl ich mir das immer sage, also jedes Jahr. Ich bin jedes Jahr der Meinung, wir schaffen es nicht mehr in die 50-Best-Liste. Ich bin jedes Jahr der Meinung, es kommt jemand, der besser, höher und schneller ist. Und so, und bis jetzt ist das nicht gekommen, aber es wird kommen. Ja, also wir haben jetzt in Berlin mit Marco Müller einen ganz fantastischen Kollegen, der mit seinem Team und dem Restaurant Rutz den dritten Stern gekriegt hat. Und das ist natürlich auch was, wo ich in der Stadt jetzt sehe, also der ist rein bewertungstechnisch, bevor der neue Gummio kommt, sind wir jetzt die da Höchstbewertungen haben. Aber Hendrik Otto hat zum Beispiel die Höchstbewertung im, wie heißt das Ding, Gusto oder so. Also ich glaube auch nicht immer, dass es den einen Besten gibt, sondern viele, die einen tollen Job machen. In Berlin ist das auch noch das Facil, das ist das Horvath. Wir haben eine ganze Reihe und bis jetzt hat sich das auch ganz toll tatsächlich entwickelt, weil dadurch Berlin ein kulinarischer Hotspot geworden ist. Und ich finde es auch nicht geil, wenn man alleine isst, sondern ich finde das eigentlich großartig, wenn du eine Vielzahl von einzigartigen kulinarischen Angeboten hast, weil das einfach Menschen anlockt. Und ich glaube auch, dass das für nach der Krise für Berlin ein ganz, ganz großes Plus ist.
Jetzt hast du gemeint, die Vielfalt der Gastronomiekonzepte, ja. Jetzt hören sich viele Gastronomen zu oder Köche, die sagen, ich möchte mich selbstständig machen. Was glaubst du, mit welchen Gastronomiekonzepten kann man in Zukunft auch gutes Geschäft machen? Also, was wäre dein Tipp? Ich bin ein junger, angehender Gastronom, so Herr Raue. Was würden Sie mir empfehlen? Was wäre deine Antwort?
Ich würde zwei Wege tatsächlich vorschlagen. Der eine ist der extremste, nämlich eine absolute Hochküche, die hoch individualisiert ist und sehr personalintensiv im Sinne auch von, dass man da selber stehen muss. Der letzte, der mich da enorm beeindruckt hat, ist Sven Wassmer aus der Schweiz mit den Memories, der auch bei Ready to Beef angetreten ist, da noch nicht mal gewonnen hat, aber ganz, ganz großartig performt hat, in einfach unfassbar einzigartig. Also das, was er macht, habe ich so auf der Welt noch nirgendwo gegessen. Und er ist vor allen Dingen, und das fand ich halt so besonders geil, er hat einfach richtig lecker gekocht. Also es ging nicht darum, Kunst wegen der Kunst, sondern auch extrem lecker. Die zweite Variante ist für mich tatsächlich ein Restaurant in einem Kiez. Das heißt, dass du dir in deiner Stadt einfach dein Stadtteil suchst und dorthin gehst und eine Gastronomie installierst, die für die Menschen um dich herum ist. Wir haben in München letztens gedreht, da gibt's der Dantler. Das ist in Giesing eine Butze. Die haben angefangen unter, ich habe leider den Namen vergessen, wie die davor hießen, aber konzeptionell ganz geil. Ein paar kleine Vorspeisen, dann ein Stück Fleisch im Hauptgang einfach auf den Tisch geknallt mit den Beilagen zum Teil und noch ein Dessert Ende Gelände. Wein standen einfach ein paar Pullen rum und du nimmst dir, was du haben willst und wenn du eine Pulle für 15 Euro im Einkauf gibt es halt für 25, aber was für 60 im Einkauf gibt es halt für 80 Euro. Also umso besser du trinkst, umso mehr Spaß hast du eigentlich. Und die Hütte hat einfach auch in der Krise super funktioniert und die wird auch und funktioniert jetzt weiter gut, weil sie halt für die Menschen darum funktionieren. Und ich glaube, das ist das, was man als junger Gastronom oder Gastronomin nicht außer Acht lassen sollte, dass man Klientel hat. Und im Moment würde ich auch sagen, erstmal eins, was tatsächlich um einen herum existiert und nicht spekulierend darauf, dass die Reisefähigkeit der Menschen so schnell wieder auf dem Niveau kommt, dass man darauf spekuliert, dass 80% tatsächlich Gäste von außerhalb sind. Weil ich glaube, den Zahn müssen wir uns ziehen, vor allen Dingen, nachdem wir jetzt bei dieser Pandemie-Epidemie so rigoros die Grenzen geschlossen haben und zugemacht haben, müssen wir damit rechnen, wenn die nächste kommt, dass das wieder so wird. Also das heißt, sowas wie zum Beispiel unser fucking Great-Konzept, das werden wir nicht einstampfen und verbrennen, sondern das werden wir am Köcheln halten und alles, was wir davon haben, stetig updaten, damit wir jederzeit, wenn eine gleiche Situation kommt oder ein Lockdown kommt, das sofort wieder präsent haben.
Das heißt, eigentlich dieser hoch engagierte Mittelbau, ob es jetzt ein Stern ist, der wird ein Problem haben. Entweder machst du das High-End oder du machst das total casual und lokal. Ist das richtig?
Ja, aber das ist ja eine Definition. Es gibt ja Regionen, wo ein Stern ganz viel bedeutet, dass der eher nur, wenn die Konzentration nur hoch ist, dass es nicht so ist. Oder im umgekehrten Fall gucken wir uns Hamburg an. Da gibt es mit dem 100, 200 ein Restaurant, was einen Stern hat. Ich finde übrigens immer noch, dass ein Stern eine grandiose Auszeichnung ist. Also das ist für mich jetzt nur, weil wir zwei haben, nicht minderwertig. Was durchaus wunderbar funktioniert, oder in Berlin das Toulouse-Lautrec, obwohl der natürlich ganz klar den Anspruch hat, dass das mehr wird als ein Stern. Aber das würde ich so gar nicht sagen. Ich würde das nicht nur in den Bewertungen klassifizieren, sondern ich kann nur sagen, unsere Villa Kellermann ist für die lokalen Gäste einfach ein absoluter Hotshot. Und das funktioniert so, wie es funktioniert, ob wir da jetzt einen Stern hätten oder nicht. Ob wir dort wie aktuell 16 Punkte oder 15 oder 17 haben, das wird nicht den Unterschied machen, sondern das Konzept an sich muss einfach leben. Du musst halt drinstehen, du musst es lieben, ich glaube, es ist einfach auch die Detailversessenheit, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn ich in Restaurants komme, die einfach scheiße aussehen, dann muss das Essen und der Service dreimal so gut sein. Und wenn das nicht ist, dann merkst du auch, dass die Buden nicht funktionieren. Das ist einfach so. Und dann gibt's natürlich auch das Herdenverhalten. Das habe ich bis in sobald man südlicher kommt, also jetzt in Europa auch noch mal stärker. Aber wenn du zum Beispiel in Italien guckst, da funktioniert ein Restaurant. Wenn es voll ist, stehen die Leute an und wollen da rein, obwohl sie es vorher nicht kannten. Wenn sie in der Bude vorbeilaufen, da kannst du noch so gut drin performen und da sind nur ein Drittel der Tische besetzt, wird der Laden nicht voll. Das ist ganz kurios. Und wenn du dann, was ich ja dann mache, diese Restaurants analysierst, dann merkt man sehr schnell, wo Plus und Minus ist und worauf der Gast achtet. Wir hatten mal vor, ich glaube, 9 Jahren oder 8 Jahren im Restaurant Tim Raue so eine Umfrage mit Studenten. Ich glaube, das war die FU hier in Berlin. Und da haben wir so Blätterchen verteilt, haben die Kreuzchen drauf gemacht. Und wir haben, ich glaube, 100 Gäste befragt oder 1000, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall haben zwei haben sich übers Porzellan geäußert. Also das heißt, 98 von den Gästen, 98% hat null interessiert, auf welchem Teller ich das Essen anrichte. Ja, und ich habe damals fast mein ganzes Geld, was ich verdient habe, habe ich in Bernardot-Teller und KPM und ich weiß nicht was gesteckt. Und die Dinger haben einmal irgendwo eine Kante geküsst und bam, waren Zacken drin. Ja. Und das hat gar keinen Sinn gemacht. Da habe ich in was investiert, wo andere Köche dann sagen, boah, geiler Teller. Aber der Gast nicht. Und das ist so ein bisschen so wie, weißt du, die Jugendlichen, die in einer fetten, gepimpten Karre die Straße lang fahren. Und das sind alles Jungs, die da drin sitzen und sich richtig geil finden. Und die anderen Jungs stehen auf der so, oh, Alter, guck mal, geile Karre. aber dass dann tatsächlich das, was sie ansprechen wollen, im Normalfall jetzt hetero, homo oder was auch immer, sagen, boah, geile Karre, das ist eher nicht so der Fall. Also das heißt, da zieht man sich an sich selber hoch an etwas, was sinnfrei ist.
Du hast anfangs gesagt, jeden Teller, den du schickst, der ist im Restaurant-Team Raul, 100%. Mehr kannst du nicht geben. Wie passiert denn so ein Teller, ein Gericht? Also du drehst auch nicht jedes Mal die Karte. Du drehst sie, glaube ich, wenn dir ein Gericht gefällt, kommt was dazu. Es wird so sehr, sehr, sehr charmant gemacht über das Jahr. Ist das richtig?
Ja. Aber ja, wir arbeiten tatsächlich, ja, Entschuldigung.
Aber wie passiert dann ein Teller eigentlich? Ja, genau, erzähl weiter, erzähl.
Ich bin gerade
bei der zweiten Flasche Wein schon. Also du musst drehen. Du trinkst nur Wasser und ich bin bei der zweiten Flasche Tee mit. Du machst es so schön, ich danke dir. Prost.
Dafür habe ich jetzt gerade den Stuhl gekreckt. Auch gut. Der hat lange gehalten. Ja, ich habe mich schräg in den Stuhl gesetzt, hat richtig gebrochen. Tja, das ist das MDF-Material. Gut, wir haben jetzt gerade zum Beispiel ein paar Gerichte entwickelt und normal machen wir uns immer an eins. Da ging es jetzt in dem Fall tatsächlich darum, dass ich bei The Taste, was immer echt spannend ist, ich hatte einen Kandidaten, der war Hobbykoch, also er war gar nicht mein Kandidat. Und der hat auf einem Löffel einen ganz puristischen Gang gemacht und unter anderem ein Stück Wolfsbarsch, den er mit Zimt bestreut hat und gebraten hat. Auf so eine Idee wäre ich nie gekommen. Nie, never ever. Ich kenne Zimt aus Mauritius, da wird das mit Tomaten gekocht und das gibt Tomatensauce übrigens ein ganz fantastisches Aroma. Dafür sollte man aber nicht Zimtpulver nehmen. Das ist immer viel zu viel und viel zu extrem, sondern eine Zimtstange und dann am besten eine feine Mikroplanreibe und das drüber reiben. Und das gibt der Tomatensauce, wenn man noch ein bisschen mit braunem Rohrzucker arbeitet und ein bisschen Chili, wirklich eine unfassbar geile Nuance. Also auf jeden Fall eher Wolfsbarsch mit Zimt gebraten. Ich fand das genial und habe gesagt, das nehme ich auf. Das will ich auch machen. Und bin dann bei uns in die Küche gegangen und habe gesagt, die Kombination hat schon so gut gerockt. Wie können wir noch den Fisch unterstützen? Wie kriegen wir Säure ran? Ich habe an Mauritius gedacht. Da gab es immer so geile Limetten. Und dann haben wir angefangen, was können wir mit der Limette machen? Dass die Säure war zu direkt mit dem Zimt. Also brauchen wir noch jemanden, der dazwischen steht, das ist dann der Tapioca geworden. Das heißt, es gibt einen Limetten-Tapioca. Das war sehr sauer, um das abzubalancieren, ist noch ein bisschen Gurke mit dabei. Dann den Fisch rauszuholen und der Fisch mit dem, die Wolfsbarsch mit dem Zimt, beziehungsweise jetzt dann der Zander, die hatten so einen leicht fast einen Räucherton. Also haben wir eine Soße aus geräucherter Sprotte gekocht und Räucheraromen gehen immer sehr gut mit Topinambur, dann die Soße aus Topinambur, Saft gezogen, den wir entsaftet haben, obendrauf ganz dünne Topinambur und dann stehen halt erstmal diese Aromenwelten, dann probiert man das, dann guckt man, was macht man aus der Topinambur, roh gehobelt, frittiert, dünn gehobelt, gekocht, Püree, gekocht, auseinandergeblättert, frittiert und so und das dauert dann halt echt Tage, um das durchzubasteln. Irgendwann steht dann der ganze Gang, in unserem Fall mit Wolfsbarsch und schlussendlich habe ich dann gesagt, dann versuchen wir das auch mal, wo wir jetzt alles andere haben, mal anstatt mit Wolfsbarsch, mit Kabeljau, mit Zander, also mit unseren lokalen Fischen, die wir zwischen Berlin und der Ostsee kriegen und gucken, ob das hin. Und haben festgestellt, Zander ist damit noch intensiver und macht noch mehr Spaß. Dann, wenn das alles hinhaut, wird dann ausgewogen, also das heißt wirklich aufs Gramm genau, 70 Gramm Zander, 35 Gramm von dem Limetten-Gurken-Tapioca, exakt 2 Esslöffel von der Soße, 8 Gramm von den frittierten Topinambur-Scheiben, dass das jeden Tag kontrolliert wird. Das heißt, wenn das Mise en Place gemacht wird und es gibt kleine Topinambur und Größe, dass sie dann nicht sagen können, oh Chef, die haben aber gesagt 2 Scheiben. Und zum einen sind da mal die Scheiben wie 2 Euro-Stücke groß und das andere Mal sind sie Handflächen groß. Aber Hauptsache sind 2 Scheiben. Und diese Fehlerminimierung im Endeffekt einzuführen, dann wird alles rezeptiert und dann geht der Gang erstmal ins Lunchmenü. Dann durchfährt er, weil Lunch haben wir sehr viele Stammgäste, erstmal das Stammgastpublikum, dann gucken wir, was da das Feedback ist, zu sauer, zu salzig, zu scharf, haut hin, Begeisterung oder so, ja, ist okay, aber wir nehmen dann doch lieber das nächste Mal. Und wenn er diese Nagelprobe überstanden hat, dann wird er eingebaut.
Unglaublich.
Ja, na, ich glaube, der Unterschied ist, also das kann ich natürlich in der Villa Kellermann, können wir das ein bisschen verkürzen, da sind wir schneller. Aber das ist halt dieses aus dem Bauch heraus, das geht einfach nicht mehr. Dazu ist auch die Erwartungshaltung der Gäste zu groß und auch meine eigene Erwartungshaltung. Und ich komme damit sehr, sehr gut klar. Wir haben natürlich auch über die Jahre immer mal wieder Kritik, dass dann heißt, ah, die Karte könnte sich mal häufiger wechseln. Wir haben aber auch zwei Menüs. Wir haben eine à la carte Karte. Sechs Vorspeisen, sechs Zwischengänge, sechs Hauptgänge, aus denen der Gast dann aussuchen kann. Und ich bin schwer beeindruckt zum Beispiel von meinem Kollegen und Freund Jan Hartwig, der also ständig neue Gänge raushaut. Und da merke ich dann aber natürlich auch den Unterschied, der ist über 10 Jahre jünger als ich. Der ist halt noch am Machen, der hat noch eine extreme Breite an Sachen, die er ausleben will. Ich habe halt meine 27. Spargelsaison hinter mir und weiß jetzt schon, was geht oder nicht. Und manchmal habe ich halt dann das Glück, dass ich irgendwo auf dem Planeten was esse, was mich wieder inspiriert und ich denke, wir machen was Neues. Aber bevor ich was Neues mache, nur um des Neuen Willens, bleibe ich lieber bei dem Alten, weil es gibt einen großen Unterschied als Gastronom, den man sich sehr, sehr schnell bewusst werden muss, nämlich der zwischen dem Gast und dem Kritiker. Der Kritiker möchte ständig was Neues und möchte unterhalten werden. Und umso außergewöhnlicher es ist, umso interessanter ist es für ihn, weil es natürlich einfacher ist, darüber zu schreiben und das zu postulieren, während der Gast vor allen Dingen kommt, weil er etwas essen möchte. Und er kommt meistens in ein Restaurant, weil er dort Gerichte hat, die er besonders gerne hat. Dass er da auch mal eine Abwechslung hat, das mag sein, aber grundsätzlich kommt er in dieses Restaurant, weil er dieses Essen, die Gerichte dort so schätzt und sie immer wieder erleben möchte, weil es einfach ein gutes Gefühl bei ihm auslöst.
Also für mich, so, weil du sagst, immer das Abwechslung, das Gleiche. Wir sind immer einmal im Jahr als Dankeschön mit Katharina, war immer dabei natürlich, ein bisschen gereist, da waren wir auch Fett Tag bei Heißen Blumenthal. Und der hat 2 Jahre hintereinander das gleiche Menü serviert, Mittag und Abends. Und wir dachten nicht, dass es 2 Jahre später das gleiche Menü nochmal geben wird, aber die haben sich tagtäglich motiviert, Mittag und Abends das ganz gleiche Menü ohne Ausnahme zu servieren. Also da habe ich größten Respekt davor, vor der Motivation. Aber wo bleibt dann die Kreativität? Das ist ein anderes Thema, ja. Aber jetzt kommen wir auf diese, ich nenne es mal Journalistenküche, ja. Das, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ja. die Foodblogger, die ganzen Journalisten. Alles muss irgendwie Instagram-like sein. Für mich persönlich zählt nur der Geschmack. Vor 2 Tagen war Bobby Breuer hier, hat uns besucht als Freund. Und der hat das ähnliche Problem. Der macht gerade mit dem Eckhard Witzigmann ein Kochbuch zusammen und die haben jetzt dann fotografiert. Und das sind so fantastische Gerichte, hat er gesagt. So die Best of. Eckhard wird ja nächstes Jahr 80. Aber überhaupt nicht Instagram-like. Jetzt hat er mich gefragt, naja, wie ich das sehe. Also im Endeffekt geht's um den Geschmack. Ja, sagt er, das sieht er auch so. Aber das Problem ist natürlich jetzt dann der Journalist oder der Foodblogger oder der Foodie. Wie gehst du damit um?
Ambivalent im Endeffekt, weil man darf das eine nicht verteufeln und das andere nicht außer Acht lassen. Und ich glaube, da geht es auch so ein bisschen um die Relation. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel an eine Situation vor ein paar Jahren, da hast du das erste Mal die Chef Days in Berlin veranstaltet und da ist dir ordentlich Gegenwind tatsächlich online entgegengeweht. Nur online. Und es gibt halt immer Menschen, die dagegen sind. In jeder Generation, wo ich jung war, waren es vor allen Dingen die Punker, die wollten anders aussehen, die wollten anders sein. Und das ist halt einfach was in dieser Generation auch stattfindet. Da wollen alle, dass alle Rechte bedacht werden, dass alle ihren Platz haben, dass jeder, egal welche, was ja schon immer für mich egal war, aber egal welche Hautfarbe oder Religion er hat, aber es auch geht jetzt auch um jedes Geschlecht und das muss alles dargestellt werden. Und ich habe nie einen Unterschied zwischen Männchen und Weibchen gemacht. Meine Geschäftspartnerin Marie und ich, wir kennen uns und waren privat liiert, seitdem wir 18 und 19 waren. Und Da gab es nie diese Diskussionen untereinander. Es gab dann schon Situationen, wo wir es gemerkt haben, aber ich schweife jetzt von deinem Thema ab. Mir geht es nur darum, man darf es nicht zu ernst nehmen, glaube ich. Also ich habe jetzt gemerkt in der Krise das erste Mal, dass Instagram tatsächlich einen Sinn hat, weil ich da gepostet habe, wir haben Tische frei und binnen 2 Stunden waren dann alle Tische weg und das Restaurant wieder voll. Und ich hatte vorher gesagt, Instagram ist für den Arsch, wenn es um Business geht, sondern das ist halt nur so eine Spaßveranstaltung. Es gibt auch Journalisten, oder ich will sie noch nicht mal Journalisten nennen, sondern Menschen, die auf Instagram über Essen und Trinken schreiben und die das teilweise, wie zum Beispiel Per Meuerling mit Berlin Food Stories, ganz fantastisch macht. Ja, und auch total begeisternd für mich auch und visualisiert und schreibt und auch erklärt und der auch nicht alles nur toll findet, sondern dann durchaus auch kritisiert und sagt, hey, ihr könnt da hingehen. Gestern hat er über eine Thai-Bude geschrieben, hat gesagt, da, das La Pet ist geil, der Rest ist so, pff, ja, ist auch okay. Und du siehst es. Aber es ist natürlich auch so, dass es andere Wege gibt und auch andere Konsumenten immer noch gibt. Aber jetzt das eine zu verteufeln und das andere halte ich für nicht clever. Die Frage als Gastronom, die du dir stellen musst, ist ja eher, dass gerade die online unterwegs sind, sehr, sehr dreist damit umgehen, dass sie sagen, sie kommen zu dir, möchten aber von dir eingeladen werden und berichten dann darüber. Die kritisieren aber nicht, sondern sie berichten darüber. Das heißt, das fällt immer wohlwollend aus und das ist halt eine Verbreitung. Und da musst du dich dann natürlich auch fragen, muss gucken auf deren Account, wie viel Follower haben die? Haben die 5.000? Haben sie 50.000? Haben sie 500.000? Wie viel davon, wenn du dann kannst, ja, ist ja sehr transparent, guckst du dann drauf, von den 500.000 Followern sind 400.000 in Indonesien oder Nordkorea stationiert. Dann kannst du relativ sicher sein, dass das jetzt auf deinen Beisel in der Steiermark nicht so einen richtigen Impact hat. Wenn das aber klar ist, dass das einen Menschenschlag anspricht, der bei dir wirklich relevant als Gast sein kann, dann ist das definitiv was funktioniert. Ich sehe aber natürlich das, was Bobby und du da besprochen hast, das habe ich mit ihm auch am Rande gehabt, wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Wir haben natürlich auch Altersunterschiede. Ne? Bobby ist, glaube ich, auch noch mal ein paar Jahre älter als ich. Mhm. Und also schon in den 50ern. Und dann hast du halt Menschen, die sind so in den 20ern. Die sind aber auch sehr, sehr an Essen und Trinken interessiert. Die haben aber zum Teil andere Interessen. Aber es ist nicht so, dass das in der Breite tatsächlich dem entspricht, was proklamiert wird. Was ich sagen möchte, ist, auf Instagram siehst du ganz viel vegan und wir müssen auf alles achten und hier müsst Respekt haben. Und wenn du das dann in der Normalität siehst, ist das nur ein kleiner Prozentsatz des Gastes, den ich kenne, der das tatsächlich dann auch so lebt. Das wirkt durch die Öffentlichkeit so, als wären das 40% dieser Generation. Es sind aber nur 5-8%. Und das ist die Relativierung, die du für dich selber haben musst. Aber das ist ähnlich wie mit der Krise. Medial kann etwas sehr, sehr groß gemacht werden, sehr, sehr aufgebaut werden, so groß wie ein Heißluftballon. Dabei ist es einfach nur ein Luftballon. Und den kann man für sich mehr oder weniger berücksichtigen. Das liegt dann immer tatsächlich in der Entscheidung des Einzelnen.
Weil du vorher angesprochen hast, jetzt mal Shitstorm. Also die Diskussion war damals, wir hatten bei den ersten Chefs in Berlin, das Trolling Bean Convention, keinen weiblichen Speaker. Wir haben wirklich, glaube ich, 4 oder 5 Damen angefragt, die Anna Roche, die Claire Smith und so weiter. Und die haben gesagt, ich habe nichts Neues, ja, und ich möchte das Alte nicht zeigen, weil es nicht State of the Art ist, ja. Und dann ist es halt abgehauen, warum wir frauenfeindlich sind, warte mal, weiße Wurstparty, alles und wurde es genannt. Und dann nach einer Woche war vorbei, weil wir auch dabei blieben, versucht haben zu argumentieren. Wir sind nur eines draufgekommen, es gibt so einen Mob an Hatern, der zieht dir von A nach B. Ja? Und wenn du die heute halt ein bisschen im Griff hast oder auch durchaus noch ein bisschen bannst, dann ist alles wieder gut. Und da war ich echt überrascht, wie schnell so ein Shitstorm über einen reinbrechen kann. Du musst halt nur selber für dich auch die Eier haben, die Entscheidung zu sagen, ich stehe dazu. Es ist ja, man macht ja nichts Böses, weder du kulinarisch noch wie jetzt von einem Line-Up, aber es hat alles einen Grund. Und wenn man das versucht zu argumentieren, dann funktioniert's.
Also, wenn du das so erlebt hast, also ich fand es zum Beispiel in dem Sinne vor allen Dingen an dich und deine Firma gerichtet total lächerlich, weil ich glaube, du zu dem Zeitpunkt 65% oder 70% weibliche Mitarbeiterinnen hattest, auch vor allen Dingen in Führungspositionen, die halt auch gesagt haben, naja, also wenn du ein Nagellackstudio gehst oder so ein Nagelstudio, da findest du halt hauptsächlich Männer und wenige Frauen. Wenn du zum Mauern gehst, beim Maurer, das ist halt eher ein Job für Männer. Können Frauen gehen? Ich hatte zum Beispiel eine ganz kontroverse Geschichte mit einem Journalist aus den USA, der bei uns essen war, mit dem ich dann auch ein Gespräch hatte und bei uns der die Küche im Restaurant verglast und der meinte, welches Problem ich mit Latinos hätte. Wie kommt er darauf? Also ich war völlig verdattert, ich wusste gar nicht, was? Ja, wir haben keine Latinos. Was wir gegen Latinos hätten? Ich sag, wir haben einfach keine. Also das ist der Lateinamerikaner, den du in den USA kennst, den gibt es bei uns so nicht. Das mag dann bei uns, als wenn wir über Migranten sprechen, Türken sein, Araber, Griechen, Italiener, aber das haben wir nicht. Ja, und der hatte so ein arrogantes, aufgeblasenes und blasiertes Selbstverständnis, mir jetzt zu erzählen, wie schlecht ich damit umgehe, dass ich auch dachte, das kann doch nicht dein Ernst sein. Aber das ist dann, glaube ich, auch oftmals, das sind einfach Menschen, die mit sich selber Probleme haben, die dann auch der Welt erklären wollen, wie es besser geht. Und wenn man sich mit ihnen auseinandersetzt, ich habe das auch übrigens mit welchen, die da bei euch damals so umgehetzt haben, die heute wollen sie die Kühe retten, morgen ist es die Straße, übermorgen das Meer. Also die haben immer wieder einen inneren Auftrag. Und die haben ja in den Printmedien deswegen keine Präsenz, weil das da teilweise nicht relevant ist und oder beziehungsweise sie dann online natürlich auftreten können. Ich fand ganz spannend, dass jetzt zum Beispiel das Jugendmagazin des Spiegels, die Bento, das ist eingestellt worden, also online auch. Das wird es nicht mehr geben. Und da ging es auch um diese lauter Gutmenschen-Theorien und alles optimieren und jeder darf, alle können und so. Und ich finde immer, man kann das doch im kleinen Miteinander leben, aber es gibt halt Menschen, die müssen es immer den anderen erzählen. Die haben diesen inneren Drang, dass sie sofort mit dem erhobenen Zeigefinger kommen. Ich hatte das auch, wo ich Sachen mit Maske gepostet habe oder ohne. Weißt du, wenn du es mitpostest, dann heißt es, was bist du für ein Spinner? Und trägst du, dann hast du keine, willst du uns jetzt alle anstecken? Also es gibt immer irgendjemand, was du lernen musst, wenn du in der Öffentlichkeit stehst, wenn du eine eigene Meinung hast, wenn du sie auch noch kundtust, du musst ignorieren können. Und du musst nicht, das finde ich halt, nicht mit jedem argumentieren, weil viele von denen sind gar nicht in der Lage, diese Argumentation standzuhalten, sondern die wollen einfach nur was sagen. Die können gar nicht ihre Position argumentieren.
Bei uns war es erschreckend, sie sind dann weitergezogen zum Heinz Reitbauer. Du kennst sein Gericht mit dem Fisch, ja, mit dem Honig. Und sie haben nur erklärt, noch, der gleiche Mob, dass er die Bienen ausbeutet. Also wir wissen, wie er nachhaltig der Heinz arbeitet und der war fertig mit der Welt. Also es ist erschreckend, man sieht nämlich in dieser, wir sind ja alle offen für positive oder konstruktive Kritik oder für Ideen, ja. Aber die Frage ist wie, ja. Und darum muss man auch, glaube ich, das ist die Aussage, mal die Eier haben, sondern man steht zu dem, was man ist, wenn man es hinterfragt hat und mit sich im Reinen ist, oder?
Ja, aber es absolut. Und weißt du, früher haben sich, ich weiß gar nicht, über was aufgeregt. Heute sind es halt die anderen Themen. Ich finde es immer schwierig, wenn es dann so erpresserisch wird, auch wenn es um Zutaten, Lebensmittel gibt. Ja, es gibt halt Lebensmittel, die in einigen Kulturen sehr verbreitet sind, in unserer vielleicht nicht. Wir haben es übernommen und deswegen wird man heute gedisst. Und da muss man dann auch drüber stehen. Und wenn dann der Gast und du merkst, du servierst was auch immer und willst 100 Portionen davon an den Mann bringen und an die Frau und das funktioniert nicht, dann weißt du, dass das Ding vorbei und draußen und raus ist. Wenn es noch gegessen wird, dann weißt du, dass es nur eine kleine Anzahl derer ist, die einfach dagegen sind. Und das ist halt was in unserer heutigen Zeit sehr, sehr stark zelebriert wird, gegen etwas zu sein.
Also, lieber Tim, zum Abschluss, wir haben, unsere Redaktion hat sich einen fantastischen Fragebogen ausgedacht mit sehr persönliche Fragen, wo du einfach ganz kurz darauf antworten sollst. Bist du bereit dazu?
Ja.
Dein Geburtsjahr?
74.
Dein Sternzeichen?
Widder. Aber reicht das oder soll ich was dazu sagen?
Das reicht wunderbar, perfekt, wunderbar. Du kannst noch ausführen, es kommen jetzt noch ein paar spannendere Fragen, keine Angst. Ja.
Ich dachte, ich wusste nicht, dass das Fragen sind. Ich dachte, dass Ich dachte, das sind Fakten, weißt du, das sind Fakten.
Weil wir steigern uns. Ich glaube, da ist ein Steigerungsfaktor drinnen.
Okay.
Was war dein erster Berufswunsch als Kind?
Ich habe tatsächlich keinen Berufswunsch gehabt. Ich wusste nicht, was ich... Also als Kind auf gar keinen Fall. Als jugendlicher Architekt. Ich wollte gestalten. Ich wollte auf jeden Fall was gestalten.
Welcher Mensch hat dich in deiner Karriere am meisten beeinflusst?
Wenn ich das über die ganze Zeit sehe, natürlich Marie, meine Geschäftspartnerin und Ex-Frau, weil wir seitdem wir... sie 18, ich 19 bin, zusammengearbeitet haben und sie dann natürlich maßgeblichen Einfluss hatte und wir auch bis heute noch sehr, sehr gut zusammenarbeiten.
Dein Lieblingsgericht?
Boah, ey, das ist, die Latte ist wirklich, das ist örtlich gebunden. Also ich möchte in Sizilien nicht auf die Spaghetti mit Schweinekinn, Tomate und Tumakäse im Lanchoa verzichten. Ich würde niemals nie in Hongkong auf das Cantonese Barbecue und eigentlich alle Gerichte im Lung Kien Hien verzichten. Wenn ich in Graz bin, möchte ich auf jeden Fall beim Standel 5 einen Hotdog fressen und im Laufge mich abends volllaufen lassen und Themenweine dazu genießen. Ich kann mir Berlin nicht vorstellen, ohne tatsächlich ab und zu bei Duck zu essen und was immer geht, zu jeder und Tagesnachtzeit sind meine Königsberger Klopse. Für mich selber.
Was gibt es im Hause Raue immer im Kühlschrank?
Den füllt ehrlicherweise meine herzallerliebste Gattin Katharina und da gibt es vor allen Dingen immer gesunde Säfte von Pure Delight. Aus München, es gibt Obst, es gibt Gemüse, also es gibt tatsächlich nur noch gute Sachen. Mein fieses Eisproblem, was ich habe, meine Sucht, die muss ich immer so ein bisschen halbwegs verstecken. Und es liegt auch eigentlich noch mein anderes Guilty Pleasure, Domori Latte Sal Schokolade, immer irgendwo noch in der Ecke.
Geheimversteck.
Oh ja, habe ich. Überall. Ja.
Ich auch.
Achso, das war keine Frage.
Ich kenne das. Also ich habe zwei. Eins hat sie entdeckt, eins habe ich noch.
Ja.
wenn du nur noch einmal ein Restaurant besuchen könntest, nur einmal noch, welches wäre das?
Ich würde tatsächlich mit Katharina und allen meinen liebsten Freunden und meinem ganzen Weinkeller nach Hongkong fliegen und ins Lung Kien Hien gehen und einfach so lange fressen, bis ich dann tot umfalle.
Ist oben im Four Seasons im letzten Stock mit der Ente, richtig?
Ente haben die auch, ja. Aber genau, nein, der letzte Stock ist das nicht. Also der höchste Stock des Anbaus. Nee, ganz, ganz oben sind da nur noch Zimmer. Die sind, glaube ich, im sechsten Stock oder so. Aber darunter ist noch das Caprice, genau.
Was bereust du? Was war der größte Fehler, den du je gemacht hast?
Also bereuen tue ich glücklicherweise nichts, weil ich mich immer damit auseinandersetze, was ich falsch gemacht habe. Und Fehler habe ich in meinem Leben unfassbar viele gemacht. Und das, was mich auszeichnet, ist, dass ich sofort daraus lerne. Sofort.
Und was war der größte Fehler, den du je gemacht hast? Oder teuerste?
Der größte Fehler, den ich je gemacht habe, ist, dass ich bei der Geldanlage nicht an Immobilien geglaubt habe. Das ist richtig dumm.
Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen könntest, wer wäre das?
Ehrlicherweise gibt es tatsächlich jemanden, den ich gerne treffen würde. Das ist Marco Pure White. Der hat mich dermaßen am Anfang meiner Karriere mit seinem Kochbuch White Heat inspiriert, weil es auch weniger ums Kochen ging, sondern um den Willen, sich durchzusetzen. Er ist trotzdem sehr erfolgreich geworden, hat 3 Sterne gekriegt. Und das ist jemand, dem ich irgendwie nicht über den Weg gelaufen bin. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, mit dem ein Gespräch zu führen, da hätte ich schon ein paar Fragen. Das würde mich definitiv interessieren.
Jetzt kenne ich dein nächstes Geburtstagsgeschenk, lieber Tim. Weiter geht's. Versprochen, das kriegen wir irgendwie hin, du. Welche war die beste Entscheidung in deiner beruflichen Laufbahn?
Die eine hat auf die andere aufgebaut, aber schlussendlich war es tatsächlich, dass Marie mich dazu angestiftet hat, dass wir uns 2010 selbstständig gemacht haben, weil dadurch einfach eine Freiheit entstanden ist, auch in meinem Kopf, die ich mir vorher nicht vorstellen konnte. Ich muss allerdings auch dazu sagen, die ersten 2 Jahre waren vor allen Dingen finanziell ultra hart und da war kein Geld da, nichts, das war richtig scheiße, aber wenn ich mir die letzten 6, 7 Jahre angucke, dann alles richtig, sensationelle Entscheidung, Wahnsinn.
Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du?
Ich wäre unsere Mushi-Soße, die wir in unserer Küche, eigentlich in allen Restaurants verwenden. Das ist eine Mischung aus einer Fischsoße, die mit Chili, braunem Zucker und Reisessig aufgekocht wird und die süße Säure, Schärfe und die Intensität, diese Umami-Intensität von Fischsoße, das ist unglaublich komplex, kann man an alles außer Desserts ranmachen, macht immer Sinn, gibt immer einen ganz besonderen Akzent.
Was war früher dein Lieblingsschulfach?
Ehrlicherweise so die Mittelblöcke. Was da unterrichtet wurde, hat mich nicht interessiert, aber morgens war ich zu faul und lange bleiben wollte ich nicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, gab es eigentlich 2 Schulfächer, die ich gerne hatte, in denen ich auch einzeln geschrieben habe. Das war Erdkunde und Geografie und Deutsch. Das war immer was mir wirklich Freude gemacht hat.
Niemals auf ein Bier gehen würde ich mit?
Ein Bier.
Ein Bier?
Für mich ist Bier das Synonym von Assi. Bier erinnert mich tatsächlich an meine Kindheit, an die Kneipen in Kreuzberg, wo die Leute vor der Tür standen, geraucht haben, gesoffen haben, die haben gestunken. Dieser Hefegeruch, der ist für mich einfach der Geruch von Assi. Bier ist für mich ein Grund, von einem Tisch aufzustehen, wenn jemand Bier trinkt. Das ist eine der absolut größten Abneigungen, die ich habe, zusammen mit tatsächlich, wenn Leute rauchen und bei mir in der Küche arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Rauchen beeinträchtigt den Geschmackssinn dermaßen, dass sie nie die feinen Nuancen dann hinkriegen, die ich haben möchte.
Deine teuerste Anschaffung?
Oh, das ist einfach. Ich habe mir zu meinem 40. Geburtstag einen Traum verwirklicht. Ich hatte Jahre davor in Zürich in der Bahnhofsstraße bei einem Juwelier-Uhrenhändler eine schwarze Rolex gesehen. Und zwar eine Explorer. Die Explorer ist die Geschichte der Himalaya-Besteigung. Und das war für mich einfach so, das Ding habe ich gesehen und das hat mich wie ein Schlag getroffen. Das war einfach... Liebe kann man das nicht nennen, das war einfach, das war's. Und das war für mich ein Synonym von Aufstieg, es zu schaffen, bis ganz nach oben. Und zu meinem 40. habe ich mir die Uhr hier in Deutschland bei Blaken machen lassen. Ich habe das Ziffernblatt selber gestaltet, also in Schwarz mit Blautönen und so. Man kann das selber tatsächlich erschaffen und habe meine 2 Sterne, 19,5 Punkte und meine Initialien drauf und das ist tatsächlich mein wichtigstes Besitztum, meine teuerste Anschaffung und mein größter Schatz.
Auf welche Erfahrung hättest du gut verzichten können?
Oh, jetzt so in der Rücksicht oder in der Rückschau hätte ich gerne auf die schlechten Bewertungen in meinem Leben verzichtet. Ich habe im Gummio angefangen mit 10 Punkten. Auf der anderen Seite hat mir das auch natürlich, habe ich viel daraus gelernt. Ich bin dann nochmal von ich glaube 16 oder 15 Punkten runtergestuft worden auf 14 oder 13. Und das waren immer so Zäsuren, auch dass ich keinen Stern ganz lange gekriegt habe und der festen Überzeugung war, dass ich es verdient hatte und der dann erst sehr spät kam. Das waren so, waren harte Momente und die haben auch viel Kraft gekostet und das ist tatsächlich was, auf was ich gerne verzichtet hätte. Ich hätte es gerne ein bisschen einfacher gehabt in meiner Karriere. Allerdings muss ich sagen, auch wenn das so holprig angefangen hat, bin ich natürlich heute an so einem Punkt, wo ich sagen kann, ich habe ganz viel erreicht. Ich habe Dinge bekommen, die andere nicht gekriegt haben. Ich habe zwar keine 3 Sterne, aber dafür haben wir halt dann andere Auszeichnungen und das ist ganz fantastisch und vor allen Dingen habe ich immer großartige Menschen an meiner Seite gehabt.
Die nächste Frage könnte eigentlich besser die Katharina beantworten, nämlich welchen Tick hast du?
Wo Katharina das erste Mal in meiner Wohnung war, ist sie reingekommen, hat sie dich angeguckt. Ich hatte ihr vorher Fotos geschickt, sie sollte ja vorbereitet sein. Und sie hatte so ein bisschen die Sorge, dass ich wie in so einem Labor lebe. Also, dass das alles ganz steril ist und so. Aber ich habe ich mag schon Farben gerne und habe auch an jeder Wand Kunst zu hängen. Und sie hat dann auch festgestellt, dass die Wohnung durchaus Atmosphäre hat. Aber, um zu dem Tick zu kommen, und da hat sie völlig recht, jede Sache, jedes Ding steht an seinem Platz. Alles hat seinen Platz. Alles hat seine Ordnung. Wenn man bei mir zum Beispiel in meinem Badezimmer die Schränke aufmacht, dann steht da nicht eine Flasche Meridiol Mundspülung, sondern da stehen immer sechs. Also es sieht aus wie im Trockenlager. Und das ist so eine Angewohnheit, die ich habe, die immer für Vorrat sorgt. Also wir hatten zum Beispiel am Anfang vom Lockdown überhaupt gar keine Probleme, weil es gab genug Klopapier, es gab auch genug Zahnpasta und irgendwas. Ich habe ja auch, dadurch, dass ich im Normalfall 150 bis 180 Tage im Jahr unterwegs bin, habe ich auch drei Reisekoffer und Taschen, die immer gepackt sind. Einen für die Schiffe, einen für das Kulmhotel. Also das heißt, ich habe immer alles in viel und alles hat seinen Platz. Und sie hat dann auch irgendwann mal was verrückt und hat sehr schnell festgestellt, dass ich das gemerkt habe, um es wieder zurechtzurücken.
Was ist die Eigenschaft, was ist deine Lieblingseigenschaft an dir?
Willensstärke. Ich bin enorm willensstark. Ich gebe nie auf und ich kämpfe immer bis zuletzt. Ich kämpfe auch mit allem, was ich habe und noch viel mehr. Und das schätze ich sehr. Das muss ich zwar ausbalancieren, dann auch mit Schlaf und um Kraft wiederzuholen, aber ich bin wirklich willensstark.
Gibt es ein Gericht, das dir einfach nicht gelingt?
Es gibt einfach Sachen, die bei denen ich weiß, dass wenn ich was damit mache, dass sie mich nicht glücklich machen, weil ich einfach nicht die Hand dafür habe. Ich kann einfach keine gute Pasta kochen. Es gibt Freunde von mir, meine italienischen Kumpels, die Köche sind, die machen das einfach besser. Die machen das so aus dem Moment heraus und da lasse ich dann auch die Finger davon. Deswegen bin ich auch gerne Gast und meine nicht, dass ich unbedingt für mich selber kochen muss.
Wie entspannst du?
Tatsächlich am allerbesten mit meiner Frau, was auch daran liegt, dass sie es schafft, mich ganz schnell auf andere Gedanken zu bringen. Wir leben im Endeffekt zum Teil in unterschiedlichen Welten und das ist ein unheimlicher Vorteil, weil sie ist für mich jeden Tag ein Abenteuer. Es wird nie langweilig und ich schaffe es einfach, mich mit ihr aus meinem Trott, aus meinem Alltag wegzubeamen. Und sie ist sehr daran interessiert, immer wieder neue Erfahrungen zu machen in Lebensbereichen, in denen ich teilweise noch gar keine Erfahrung habe. Und das ist einfach großartig. Und das jeden Tag, fast jeden Tag dann genießen zu können, ist ein Privileg, was ich sehr, sehr schätze.
Das wäre ein schöner Liebesbeweis jetzt.
Ja, zu Recht. Ehrlicherweise, ich bin immer jemand, der im Team gespielt hat und für den das Miteinander wichtig ist. Und das Miteinander in meinem Privatleben ist halt Katharina und ich. Und wir leben dieses Leben nahezu nicht öffentlich. Also das heißt, wir halten uns von roten Teppichen und Events und sowas fern. Das ist einfach nicht unseres. Aber wir genießen die Zeit miteinander sehr, wenn wir sie haben. Und wir haben den Luxus, dass wir mehrere Lebenspunkte haben. Das ist wofür ich sehr dankbar bin, weil das auch eine Abwechslung schafft. Und das ist in dem, was ich alles mache, ganz wichtig, dass ich im Endeffekt Fluchtmöglichkeiten habe, wenn mir es an einem Ort zu viel ist oder ich zu viel Sorgen und Probleme habe, dass ich einfach wohin kann, wo ich weiß, da sind wir nur für uns und da kann ich sein.
Deine größte Sorge?
Meine größte Sorge ist immer, dass keine Gäste mehr kommen. ganz klar, dass die Restaurants nicht mehr besucht werden, dass es keiner mag, dass das was anderes ist. Und das ist auch mein Antrieb. Das ist auch das Positive. Und dass ich auch, wenn etwas als Gericht fertig ist oder etwas gestaltet ist, dass ich das nie als fest und fixes nehme, sondern immer wieder auch hinterfrage. Und das ist natürlich auch der Vorteil, dass ich so viel unterwegs bin, dass wenn ich dann wiederkomme und meine Restaurants wieder besuche, das immer wieder mit neuem, offenem Blick mache, immer wieder neue Erfahrungen gesammelt habe, die ich dann einbringen kann und stetig verbessern und optimieren kann.
Das letzte Mal peinlich war dir?
Oh, peinlich ist mir ganz viel, ehrlicherweise. Also seitdem ich begriffen habe, das habe ich tatsächlich bis vor knapp 5 Jahren habe ich ignoriert, wie ich aussehe. Mir war überhaupt gar nicht bewusst, wie fett ich geworden bin und was ich für eine Wampe hatte. Das habe ich einfach nicht gesehen. Das war mir nicht wichtig. Also ich habe mir Klamotten angezogen, die waren mir schon wichtig, aber das ist mir schon manchmal peinlich, wenn ich dann nackig rumlaufe oder wenn ich bei Kitchen Impossible sehe, dass Melzer und ich gerade noch mit so einem Höschen bedeckt irgendwie in den See springen oder einen Tümpel. Mir ist das auch peinlich, wenn ich im Mittelpunkt stehe, wenn ich privat unterwegs bin. Das will ich wirklich eigentlich nicht. Was ich gelernt habe, ist halt damit umzugehen und mich da jetzt nicht selbst zu peinigen, sondern dann einfach den Moment auch vorübergehen zu lassen oder auch zu sagen, entschuldigen Sie, es ist mir total peinlich jetzt, dass Sie das von mir wollen. Ich bin da nicht drauf vorbereitet. Geben Sie mir bitte 2-3 Minuten, dann bin ich für Sie da oder beantworte Ihnen die Frage oder mache das Foto. Aber ich bin, wie gesagt, auch jemand, der gerne in Gedanken ist und dann auch sehr, sehr bei mir bin.
Deine Henkersmahlzeit.
Ja, die hoffe ich nicht, dass die kommt. Tatsächlich. Also ich wünsche mir, dass es mich einfach erwischt und dass ich weg bin und dass ich mir darüber keine Gedanken machen muss. Ich würde es eher anders formulieren, was ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann mit meiner Frau. Jetzt gerade heute, in dem Moment, Ende August, würde ich gerne in Sizilien im Restaurant Lanchoa sitzen. Wir haben es jetzt abends, das heißt der Sonnenuntergang. Ich würde gern ein ordentliches Fläschchen hinreißenden roten Burgunder, meine Lieblingsdomain Amoroso, trinken. Danach was Fettes Italienisches. Da gibt's auch ein paar, die ich sehr gerne habe. Wie Katharina mal sagt, unsere italienische Freundin Ornellaia. Dazu die beste Pasta essen, die ich kenne. Frische rote Gamberos. Und noch einen gegrillten Seebarsch. Und das Leben ist einfach schön. Und das dann genießen, dem Rauschen der Wellen zuzuhören, den Gesprächen der Menschen um einen herum, nicht im Mittelpunkt zu stehen, sondern einfach nur ein Teil von etwas zu sein. Und danach noch zur Eisdiele zu watscheln, sich den Bauch so vorzuschlagen, dass das T-Shirt spannt und trotzdem zu wissen, dass das mit der morgendlichen Sporteinheit wieder gut wird.
So sollst du die Menschheit an dich erinnern.
Puh, das überlasse ich der Menschheit. Ich hoffe und merke natürlich auch, dass ich jetzt in dem weisen Alter von Ende 40 Menschen inspiriert habe, dass ich für den einen oder anderen tatsächlich ein Ansporn war. Und das reicht mir. Ich habe Bücher geschrieben. Wenn das ein oder andere davon gelesen wird und diese Geschichte, die mir natürlich auch bis heute nachhängt, die aber auch irgendwo natürlich auch Teil meines Lebens und meines Ichs ist, zu zeigen, dass man es von ganz unten beruflich nach oben schaffen kann und dass das mit eher weniger Talent, aber mit viel Ehrgeiz, Willensstärke und mentaler Kraft geht. Und wenn sich daran der ein oder andere erinnert oder das aufnimmt, dann ist das sehr schön.
Die letzte Frage, der letzte Satz. Was soll dein letzter Satz sein?
Ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, am besten gar keiner. Am besten erwischt es mich einfach und dann ist es vorbei und dann war es das. Und das, was ich nur sagen kann und für mich weiß, ist schon seit 2-3 Jahren, ich habe alles in meinem Leben erleben dürfen, was ich wollte. Alles genießen, essen, trinken, was ich wollte. Ich habe mir den materiellen Besitz angeeignet, den ich mir gewünscht habe. Es hat mich als Mensch interessanterweise überhaupt nicht verändert oder beeinflusst. Also ob man eine Schuhe von Nike trägt oder nicht, macht keinen anderen Tim Raue, macht Tim glücklich, aber hilft nicht. Und schlussendlich ist das Wichtigste und Schönste, was ich habe, ist, dass ich mit mir im Reinen bin. Und wenn es jetzt gleich vorbei ist, dann habe ich nichts zu bereuen. Ich habe alles gehabt und ich kann erhobenen Hauptes gehen.
Ein schöner Satz. Wir sehen uns ja sozusagen nicht wieder, aber wir drehen ja, glaube ich, nächste Woche bei dir für die digitale Rolling Pin Convention, weil wir halt die Veranstaltung physisch stattfinden lassen können, weil es halt einfach zu unsicher ist.
Macht ja nichts. Alles gut.
Und ich glaube, es ist auch gut, dass man das so zeigt. Trotzdem die Inspiration, da freue ich mich sehr drauf. Also Absolut. Für alle, die jetzt zuhören, ab wann geht's los? 30.09. sind wir online damit in der Rolling Pin App. Und dann zeigst du uns, glaube ich, deine 6 spannendsten, aktuellsten Gerichte. Ist das richtig?
Ne, das sind sogar die 6 neuesten. Also das, was wir gerade erarbeitet haben, was noch nicht auf der Karte ist, das werden wir dann zeigen. Wir werden aber auch nochmal die Geschichte erzählen, wie wir Fucking Great tatsächlich realisiert haben. Das nochmal auch visualisiert aufzeigen in der Kooperation mit der Metro. Und das ist natürlich das, was ich auch für wichtig halte. Wir müssen uns weiterbilden. Wir wollen alle inspiriert werden. Und deswegen finde ich das ganz großartig, dass ihr die Chef Days im Endeffekt virtuell erlebbar macht für uns alle. Und das wird, glaube ich, trotzdem schon unglaublich viel Kraft und Energie freisetzen. Und wenn es dann mal wieder so weit ist, dass man sich persönlich auch begegnen kann, dann ist es. Aber ist es so. Aber jetzt werden wir es erstmal virtuell zelebrieren. Und ich freue mich sehr darauf.
Ich mich auch, lieber Tim. Danke für das Gespräch. Wirklich, danke. Wir haben fast 2,5 Stunden geschwatzt. Das ist unglaublich. Ich freue mich sehr, wenn wir das nächste Mal wirklich physisch sehen, wenn wir zusammen wieder essen können, was trinken können. Und ich danke dir. Es war wirklich unglaublich persönlich, unglaublich offen. Und danke, dass du dich auch unseren Zuhörern so gezeigt hast, wie du wirklich bist. Dankeschön.
Ja, ich hab mich einfach mit dir unterhalten. Das kam dabei raus. Pass auf dich auf, fühl dich umarmt, mein Lieber. Und auf bald. Tschüss.
Danke dir. Bye, bye.